Kleine Kinder freuen sich Ende des Jahres auf den Weihnachtsmann, weil da gibt's die Geschenke. Und die großen Kinder, so wie wir alle, die gerne ins Kino gehen, die freuen sich am Ende des Jahres auf den Jahresrückblick. Und das tun wir nicht erst seit kurz vor Weihnachten, sondern im Prinzip tun wir das eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind, seit Anfang des Jahres. Denn das ist für uns immer ein ganz persönliches Highlight, am Ende des Jahres zurückblicken zu können auf das vergangene Kinojahr, auf die Highlights des Jahres, auf die Filme, die in irgendeiner Art und Weise etwas Besonderes gewesen sind, die das Kino vorangetrieben haben, die einen anderen Blick ermöglicht haben auf das, was uns umgibt, draußen in der Welt und in der Realität, wenn wir sie sehen, auf der Leinwand. Und dieser Jahresrückblick wäre natürlich fürchterlich langweilig, wenn ich hier alleine säße und vor mich hin resonieren würde. Deswegen habe ich immer sehr, sehr viel Verstärkung mit dabei. Anna Wollner ist uns zugeschaltet aus Berlin. Hallo Anna.
Hallo Andreas.
Patrick Wilinski ist natürlich mit an Bord.
Hallo Andreas.
Und auch der Kai Sarabi ist mit dabei, der uns verstärken wird beim einen oder anderen Film heute Abend. Hallo Kai.
Hallo Andreas.
Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, dass wir uns unterhalten können über das Kinojahr 2013. Wir sind ja jetzt ehrlich gesagt nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, auf das Kinojahr zurückzublicken. Aber vielleicht zum kurzen Einstieg, Anna. Es heißt immer, das sei ein sehr starkes Kinojahr gewesen. Ich lese das zumindest an sehr vielen Stellen, wenn die Leute zurückblicken auf das Kinojahr. Siehst du das auch so?
Ja, nicht so richtig. Ich habe natürlich auch meine eigene Top-10-Liste gemacht für mich ganz persönlich. Und da habe ich festgestellt, von diesen 10 Filmen sind vielleicht tatsächlich nur 2 oder 3, die über das Kinojahr hinaus auch noch erinnerungswürdig sind, also wo ich dann vielleicht auch in 10 oder 20 Jahren sagen würde, ja, das ist einer der Filme, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Für mich war es eher so, auch gerade was die großen Blockbuster angeht, doch eher ein sehr, sehr maues Kinojahr, zumal ja auch viele der großen Blockbuster an der Kinokasse so richtig schön abgeschmiert sind. Also 2013 ist für mich eigentlich so eins, was unter ferner Liefen läuft.
Die Blockbuster sind natürlich das eine, auch künstlerisch kann man natürlich sagen. War es ein wertvolles, ein besonderes Kinojahr, Patrick? Wie blickst du zurück?
Ein großer Mischmasch, denke ich. Ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Jahr ganz deutlich gespürt habe, dass es halt eine unfassbare Masse an Filmen gibt. Und in Deutschland leiden wir halt daran, dass wir wirklich den Rest von Hollywood aus der Wintersaison am Anfang des Jahres bekommen und dann halt die ganzen Festivalfilme im Nachhinein. Und ich habe mal das Gefühl, dass wir nicht wirklich sagen können, wie das Jahr war, wenn wir uns nur nach den Deutschlandstarts orientieren. Ich hatte ein anderes Gefühl als bei Anna. Ich hatte schon das Gefühl, dass das US-Mainstream-Blockbuster-Kino interessante Wege betritt. Jetzt so auf der Grenze zum 21. Jahrhundert ins Digitale und noch weiter ins Zeitalter hinaus. Ästhetisch, künstlerisch, ich habe jetzt wenig wirklich revolutionär Neues gesehen, ehrlich gesagt.
Wie ging's dir, Kais?
Also ich glaube, so richtig revolutionär Neues habe ich bis auf ein, zwei Ausnahmen auch nicht gesehen. Aber es war insgesamt, fand ich, ein relativ schönes Jahr mit sehr vielen interessanten Filmen, die halt ja auch teilweise Themen behandelt haben, die man so im Kino noch nicht gesehen hat auf diese Art und Weise. Also da war schon einiges dabei, das sich gelohnt hat zu sehen. Wenn man jetzt über die Blockbuster redet, dass man natürlich immer noch das gleiche einerlei, ein Franchise nach dem anderen, dass da, ich finde es eigentlich ganz gut, krachen gegangen ist dieses Jahr. Und dann war es auch schön zu sehen, dass es Filme gab, die eine eigene Idee hatten, die nicht auf irgendeinem Spielzeug oder einem Comic basiert und dann wirklich massiv Erfolg gefeiert haben.
Ja, manchmal ist es natürlich dann doch die Überraschung, die am Ende irgendwie zählt, dass man sagt, der Film bleibt hängen, der bleibt irgendwie im Kopf. Mir persönlich geht es auch ein bisschen so wie Patrick, diese große Inhomogenität, die die Kinolandschaft mittlerweile prägt, ist schwer noch irgendwie unter einen Hut zu bringen und es tatsächlich zu fassen und zu bündeln und zu sagen, das sind jetzt ganz bestimmte Eindrücke, die ich hatte. Wir selbst haben das gemerkt bei unserem Auswahlprozess für die Filme, die wir in diesem Jahr ausgewählt haben. Wir machen ja immer ein einziges Kriterium, das es im Prinzip gibt. Das heißt, der Film muss einen deutschen Kinostart gehabt haben im Jahr 2013, also irgendwann zwischen dem 1. Januar und dem 31.12. hier in Deutschland in die Kinos gekommen sein. Und dann wird es natürlich schwierig. Die Vielzahl ist so groß. Auf der anderen Seite scheiden aber Filme aus, die bei uns eben gar nicht in die Kinos kommen, die wir vielleicht auf irgendwelchen Festivals gesehen haben, wo wir sagen würden, wow, ein großartiger Film. Aber er würde wahrscheinlich ein so kleines und so geringes Publikum finden, dass sich hierzulande gar kein Verleih mehr traut, ihn überhaupt aufzunehmen. Ein Claude Lanzmanns neuer Film hat bislang keinen Verleih bekommen in Deutschland. Alle Menschen, die ihn bislang gesehen haben in Cannes, sind voll des Lobes und sagen, es ist eines der größten revolutionären Filmwerke der letzten Jahre. Wahrscheinlich wird er hier in Deutschland nie im Kino zu sehen sein und nur auf DVD erscheinen. Das schränkt uns natürlich in der Auswahl auch ein bisschen ein. Wir haben uns darüber hinaus sogar noch ein wenig mehr eingeschränkt, indem wir in diesem Jahr gesagt haben, wir beschränken uns auf 9 Filme und den 10. Platz in dieser Sendung, den 10. Film, den räumen wir frei für das Publikum. Denn wir haben das bereits in den letzten 2 Jahren gemacht, dass Sie, liebe Hörer, abstimmen durften online, um zu entscheiden, welches war denn Ihr persönlicher Lieblingsfilm. Und das ist vielleicht ja unter Umständen etwas ganz anderes als das, was wir auswählen oder wo wir ein besonderes Augenmerk drauf legen. Im letzten Jahr war es ziemlich Beste Freunde, ein Film, der auch extrem erfolgreich war in der Kinokasse, den wir jetzt unter künstlerischen Gesichtspunkten nicht in die Top Ten gewählt hätten, aber der vielleicht wenig überraschend dann am Ende doch ein großer Publikumsliebling war. Und welcher Film es in diesem Jahr gewesen ist, das klären wir gleich, denn nach der nächsten Musik lösen wir auf, wer war der Liebling des Kinojahres 2013 beim Hörerpublikum von Detektor FM. Ziemlich Beste Freunde war der Liebling beim Detektor FM Hörerpublikum 2012 und das war, wie ich vorhin schon sagte, der erfolgreichste Film auch im Jahr 2012. Der erfolgreichste Film 2013 in den deutschen Kinos ist
Fuck you Goethe.
Fuck you Goethe. Über 5 Millionen Zuschauer. Der hat es diesmal aber nicht mal in die Top 10 der Hörer geschafft, was ich wiederum ganz interessant finde. Er ist erst auf Platz 18 gelandet, hat relativ wenig Stimmen im Publikum bekommen. Auf Platz 3. Ich mache jetzt mal die Top 3 unserer Hörer. Ihr könnt vielleicht selber ganz kurz immer etwas dazu sagen. Hat mich sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es für mich eigentlich eher ein Film war, der unter den großen Enttäuschungen des Jahres lief, weil ich große Erwartungen hatte an den Film und er am Ende irgendwie dann doch relativ belanglos dahin plätscherte. Es war Baz Luhrmanns Film Der große Gatsby auf Platz 3 bei unseren Hörern gelandet mit immerhin fast 6% der abgegebenen Stimmen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Enttäuschung gewesen, wobei Baz Luhrmann zieht natürlich, es zog 3D, es zog natürlich Leonardo DiCaprio und diese Mischung aus hat Cannes eröffnet, läuft relativ schnell bei uns an und ist natürlich, DiCaprio zieht die Leute ins Kino, die Geschichte der große Gatsby ist relativ bekannt, also hat man wahrscheinlich noch so eine Art Bildungsschicht mit reingezogen. Es war aber wirklich, wie du sagst, eine Enttäuschung, ein Karussell, das sich drehte, aber dann noch langweilig
war. Ich glaube, was da die Leute reingezogen hat, war einfach diese absolut von jeglicher Realität losgelöste Ästhetik. Das ist einfach so eine übelste Kunstwelt, die Baz Luhrmann da aufzieht, wie in jedem seiner Filme. Und dann kommt noch ein relativ guter Soundtrack wieder dazu und die Leute gehen ins Kino, weil sie eben Beyoncé und 20er Jahre Elektro-Swing-Mix hören wollen und dazu eine übelste Schmonzette sehen wollen. Und das, glaube ich, war einfach der Reiz an diesem Film.
Ja, ich persönlich war da so satt nach der ersten Viertelstunde. Ich war so reizüberflutet und wusste am Ende gar nicht mehr, wo ich so richtig hinschauen sollte. Und ich finde auch, der Film hat auch aus der Buchvorlage letzten Endes eigentlich viel zu wenig herausgeholt. Das ist ja das eigentliche Manko, wenn man sich an so ein großes literarisches Werk heranbegibt. Platz 2 bei den Hörern. Anna, da vielleicht sagst du ganz kurz 2 Sätze dazu, wirklich nur ganz kurz, weil es ist tatsächlich ein Film, den auch wir in die Top 10 gehoben haben. Über ihn sprechen wir vielleicht gleich als nächstes. Das ist Alfonso Cuarons Gravity, der bei den Hörern 7% der Stimmen bekommen hat. Überraschend für dich, Anna, oder?
Gravity natürlich überhaupt nicht überraschend für mich, weil das einer der Filme ist, die gerade auf jeder Top-10-Liste auf den mindestens den Top 3 auftaucht und das für mich vollkommen zu Recht. Denn Gravity ist einer der Filme, wo wirklich das Label Meisterwerk passt, wo man sich in 10 oder in 20 Jahren noch daran erinnern wird. Losgelöst natürlich so ein bisschen von der Geschichte der 2 Astronauten, die hier schwerelos durchs Weltraum fliegen, losgelöst von der Raumstation, aber was Cuaron hier visuell und auch akustisch liefert, allein die ersten 18 Minuten des Films komplett ohne Schnitt, das ist einfach nur unglaublich.
Wir sprechen gleich noch ausführlich über Gravity, deswegen frage ich euch jetzt gar nicht nach dem Status Meisterwerk ja oder nein, das können wir gleich noch klären. Springen auf den ersten Platz bei den Hörern ein Film, der, insofern schließt sich der Kreis dann doch wieder zu Ziemlich Beste Freunde, nämlich der zweiterfolgreichste Film tatsächlich im deutschen Kino in diesem Jahr gewesen. Ich habe nachgeschaut, es waren, glaube ich, weit über 4 Millionen Zuschauer, die der Film am Ende gehabt hatte, schon am 17. Januar bei uns gestartet, nämlich Quentin Tarantinos Django Unchained. Und ich frage mich, warum hat der Film es auf Platz 1 bei unseren Hörern geschafft? Ist das tatsächlich so ein Konsensfilm gewesen, dass jeder, der irgendwie im Jahr 10-12 Mal ins Kino geht, zu Tarantino geht und am Ende, wenn man bei 5 Filmen auswählen darf und jedem eine Stimme gibt, dann nimmt man Django Unchained einfach noch mit obendrauf, Patrick?
Vielleicht zum einen natürlich, weil wir sehr kluge Hörer haben, die sich natürlich durch die vielen Jahre, die wir schon diese Sendung machen, natürlich auch fortgebildet haben und wissen, was gut ist. Denn Django Unchained war jetzt vielleicht nicht das ultimative Meisterwerk des Kinojahres. Es war ein sehr unterhaltsamer Film, einen fantastischen Christoph Waltz in der Rolle, der konsekutiv dann später seinen Oscar noch bekommen hat für diese Rolle dieses deutschen Zahnarztes da, der einen Sklaven befreit und dann so eine Vendetta startet. Ich fand es natürlich sehr schön, dass Tarantino sich dann hingestellt hat und noch eine deutsche Sage eingeflochten hat. Ich glaube, das konnten und wollten die Leute sehen. Sklaverei scheint ja auch ein wichtiges Thema nochmal im Hollywood Mainstream Kino zu sein. 12 Years a Slave wird jetzt wohl auch bei den Oscars mitmischen. Wäre um ein Haar in Deutschland schon angelaufen. Wir hätten zwei Sklavenfilme gehabt, die wir besprechen könnten. Läuft halt nächstes Jahr an. Und ich glaube, da kommt Tarantino hat eine dicke Fangemeinde und die Leute wollen das sehen, diese Zitate, diese popkulturellen Referenzen. Das kommt und zieht wahrscheinlich die Leute ins Kino.
Ich halte es eigentlich genau wie Patrick, aber ich bin dann doch ein bisschen enttäuscht, dass er auf Platz 1 gelandet ist, weil ich den Film dann doch eher einen der schwächeren des Jahres fand, weil er einfach kein Ende findet. Also er klatscht dann wirklich nochmal eine Dreiviertelstunde Film hinten dran, nachdem Django Unchained eigentlich schon zu Ende sein könnte. Und das fand ich jetzt eher ein bisschen schwach. Und dann war der Film halt auch nicht so, hat mir nicht viel Neues gegeben von Tarantino. Also Tarantino war Tarantino und hat das gemacht, was er immer macht. Und das war schön anzugucken und die 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden, die haben sich so weggeguckt. Aber so richtig was hängen geblieben ist dann auch nicht.
Ja, jein, würde ich sagen. Also was ich schon bemerkenswert finde an dem Film ist der politische Impetus. Er hatte ihn ja schon bei Inglourious Basterds, dass er gesagt hat, er nimmt sich jetzt hier mal bewusst ein Thema heraus, das er natürlich mit seiner eigenen Genre-Verhackstückung zu einem Tarantino-Thema macht. Aber den Film kann man durchaus auch sehr politisch lesen. Und das finde ich bei Django Unchained eben auch sehr interessant, der irgendwie aufmacht eine Geschichte, was wäre, wenn sich jetzt einfach die Leute mal trauen, die Waffe selber in die Hand zu nehmen und gegen ihre Unterdrücker vorzugehen. Das macht er natürlich auf eine sehr fulminante Art und Weise. Und schon allein die Tatsache, dass wir hier einen schwarzen Django mit stummen D haben, wie Franco Nero zu berichten weiß in dem Film, auf sehr amüsante Art und Weise. Wie ich finde, allein das ist ja schon auch etwas, was sehr subversiv ist. Und wenn man vielleicht mit mitteleuropäischem Blick sagt, naja, ist ja nichts Besonderes. Ich glaube, für Hollywood ist es nach wie vor etwas Besonderes und gar nicht so unbedingt etwas Selbstverständliches. Es bleibt natürlich im Tarantino-Universum so eine Verhackstückung, aber ich finde schon, der Film hatte seinen Reiz und wäre vielleicht sogar bei mir auch in den Kreis der 10 Filme gekommen, bei denen ich sagen würde, das sind die Filme, die man in diesem Jahr gesehen sein sollte. Wie ging es dir eigentlich bei Django Unchained, Anna?
Für mich ist der Titel allein schon so ein bisschen irreführend, denn es ist ja eigentlich eine One-Man-Show von Christoph Waltz, der ja hier nun auch zum zweiten Mal seinen Oscar bekommen hat, dafür, dass er eigentlich nur eine Variation der Rolle spielt, die er in Inglourious Basterds schon gespielt hat und den Film ja wirklich bis zu seinem Ableben ja fast im Alleingang trägt. Ich finde es so ein bisschen, also Quentin Tarantino ist vielleicht auch so ein Konsens, weil alle sagen, es ist nun mal Tarantino, Kultregisseur, Kultfilm, wobei er für mich schon größere Kultfilme gemacht hat, auch diese Aneinanderreihung von Zitaten. Man merkt da natürlich auch, dass Tarantino ein absoluter Filmnerd ist, wie er hier mit den Western-Zitaten natürlich schon fast jongliert, ohne dass einer runterfällt, wo ich glaube, der normale Kinozuschauer auch Probleme hat, da hinterherzukommen. Die Geschichte ist für mich eindeutig zu lang, es ist sehr, sehr brutal. Bei mir ist der Film definitiv nicht in der Top 10, weil ich auch einfach irgendwann genug von dem Film hatte. Das Einzige, was bei mir noch in Dauerschleife nachgehallt hat, auch noch bis heute, weil es, glaube ich, immer noch im CD-Player liegt, ist der Soundtrack. Also die Musik ist für mich bei Django Unchained eigentlich das Hörenswerteste.
Wobei, ich glaube, ich muss ihm mal zur Hilfe springen, dem Django. Obwohl das nicht braucht, weil er ein sehr starker Mann war, wie ich in dem Film bemerkt habe. Ich fand, man muss sich mal überlegen, da gibt es einfach eine Szene, wo die beiden am Feuer sitzen. Eine Szene, die es in jedem Western mindestens 3-mal gibt. Und Christopher Waltz Rolle, Charakter, erzählt Django eine Sage. Und was ist das für eine Sage in einem Western, der ja schon selbst ein Mythos ist? Der erzählt ihm die Siegfried-Sage. Und so vermischt Quentin Tarantino die urdeutscheste aller Sagen. Also der Mythos schlechthin, die Siegfried-Sage, mit dem Western. Und ich fand das so bold, sagen die Amerikaner, so dreist, so mutig, und es hat halt funktioniert. Also wir haben hier einen Western, dessen Urmythos, dessen Antrieb für alle Figuren eine deutsche Sage ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, und ich glaube, dass das nur jemand wie Tarantino schafft.
Aber auch das ist wieder was, was er eigentlich Christoph Waltz zu verdanken hat, weil die beiden sich angefreundet haben. Und was macht Christoph Waltz, wenn er sich mit Tarantino trifft? Die beiden gehen zusammen in die Oper. Also das hat Christoph Waltz selber in vielen Interviews und auch mir erzählt. Das ist also tatsächlich sowas, wo er Tarantino drauf gebracht hat. Also auch diese Lorbeeren eigentlich an Christoph Waltz.
Aber solange es ja im Film aufgeht, und ich fand, es geht wunderbar auf, und das war auch, diese Sage trieb ja letztendlich die Figuren auch, bis man könnte ja sagen, die Siegfried-Sage ist zu lang. Aber das ist halt nicht an uns, das zu entscheiden. Ich fand nur, dass das am Ende durchaus Sinn macht alles, weil die Sage muss sich ja schließen, später noch mit dem bösen Onkel, der nochmal auftaucht und nochmal erledigt werden muss. Das war schon durchdacht. Also man könnte sagen, gut, er hat es in der Oper von Waltz, aber meine Güte, wenn er wenigstens aufpasst in der Oper und mitschreibt und das dann noch in sein Skript, was sehr gut war an dieser Stelle, umsetzt. Ja, und unsere Hörer sind sehr klug, dass sie diesen Film auf Platz 1 gewählt haben.
Ich finde auch, das Skript darf man nochmal, muss man an der Stelle nochmal mit erwähnen. Der Oscar für Christoph Waltz, der war ja so ein bisschen so eine Art Selbstgänger. Der war irgendwann nominiert und alle haben gesagt, es ist niemand anders da, der ihm das Wasser reichen kann. Gut, kriegt er halt für eine ähnliche Rolle nochmal einen Oscar wieder in einem Tarantino-Film. Aber, dass die Academy gesagt hat, wir geben Tarantino den Oscar für das beste Drehbuch, das war, finde ich, die deutlich größere Überraschung. Da hatte ich nicht unbedingt mit gerechnet und das ist insofern auch ein Triumph für Tarantino gewesen, der es ja ansonsten mit der Academy bislang nicht so richtig hatte. Ja, um nicht zu sagen, wir sind ein bisschen spinnefeind, weil die immer wieder sagen, ja, diese exzessive Gewalt und so. Keiner versteht das künstlerische Konzept, das bei ihm eben auch hinter diesen Filmen steht und eben auch seinen eigenen Charakter ausmacht und das noch immer ein sehr, sehr großes Publikum findet. Ich habe es gesagt, 4,5 Millionen Zuschauer in Deutschland und auch bei Ihnen, bei den Hörern von Detektor FM kam der Film sehr gut an. Django Unchained auf Platz 1 der Liste der besten Filme der Hörer 2013. Und wir machen gleich weiter nach der Musik mit dem Film, den wir eben schon ganz kurz angedeutet hatten. Auf Platz 2 war er bei den Hörern, bei uns auch in der Top 10, Gravity von Alfonso Cuarón. Super 8 hier bei Detektor FM, der große Rückblick auf das Kinojahr 2013. Da gab es einen Film in diesem Jahr, bei dem ich persönlich sagen würde, so etwas habe ich im Kino noch nie gesehen, mit der Betonung auf gesehen. Denn es gab einige Leute, unter anderem auch ein sehr guter Freund von mir, der war im Kino, hat offenbar mit etwas ganz anderem gerechnet, meinte, der Film sei doch strunzlangweilig gewesen, da passiert doch irgendwie überhaupt nichts. Wo ist da eigentlich die Handlung? Und ich habe gesagt, ja, darum geht's in dem Film gar nicht. Es geht nur und rein um das Sehen, um das Visuelle. Deswegen hieß der Film auch an einigen Stellen Gravity, Klammer auf, 3D, Klammer zu. Denn wer den Film nicht in 3D gesehen hat, wie wir eben gerade hier während der Musik miteinander besprochen haben, der hat wirklich ernsthaft etwas verpasst. Denn dieser Film macht eigentlich ohne 3D überhaupt keinen Sinn. Anna hat es vorhin schon mal kurz gesagt, es ist eine Odyssee im Weltraum, zwei Astronauten werden von ihrer Station getrennt und treiben durchs All auf der Suche nach einer Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu retten. Das ist ja im letzten Endes eine One-Man, One-Woman-Show, George Clooney, Sandra Bullock. Die Story, ja, passt am Ende wirklich auf die schmale Seite einer Streichholzschachtel. Es ist die Suche nach einer anderen Raumstation, wo sie sich irgendwie retten können. Ich will da auch gar keine Worte mehr großartig drüber verlieren, weil ich finde, das ist tatsächlich nicht das, was diesen Film ausmacht, sondern es ist die wirklich innovative Möglichkeit, mit 3D als neuer Technik auch etwas anzufangen im Kino, was über ein reines Effekte-Heischen irgendwie hinausgeht. Cuarón nutzt das 3D, um uns dieses Weltall so plastisch und so nah zu bringen, wie ich es vorher im Kino noch nicht gesehen habe. Da gibt es diese Plansequenzen am Anfang ohne Schnitt, 10-12 Minuten lang dreht sich die Kamera durchs All. Man selber hat das Gefühl, irgendwie in Schwerelosigkeit versetzt zu werden. Also es war wirklich atemberaubend, wie das visuell umgesetzt gewesen ist. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, ich habe so etwas in dieser Form dreidimensional im Kino, einen Regisseur, der so innovativ mit dieser Technik umgegangen ist, noch nie gesehen. Und trotzdem, ich würde schon ein paar Abstriche machen wollen, um den Charakter jetzt Meisterwerk irgendwie wirklich wieder nach oben hängen zu wollen. Anna hatte das vorhin gesagt. Dafür ist es dann am Ende vielleicht dann doch inhaltlich ein bisschen zu wenig. Der Film geht ja gerade nicht diesen Schritt jetzt aus dieser Situation heraus, noch um mir etwas Philosophisches erzählen zu wollen. Deswegen ist es in meinen Augen, ist es kein neuer 2001 von Stanley Kubrick. Soweit würde ich niemals gehen. Damit würde man den Film viel zu hoch hängen. Er ist etwas anderes. Er ist auf dem Weg hin zum Selbstverständnis eines Regisseurs, der sagt, hier habe ich eine Technik und ich will sie mehr nutzen als nur unter technischen Gesichtspunkten, sondern ich will damit einen Mehrwert erzeugen im Kino. Und das macht den Film für mich zu einem der besten Filme 2013. Und jetzt kommt ihr. Anna vielleicht als erstes, weil ich habe dir das Meisterwerk streitig gemacht.
Ja, und du hast mich vielleicht im Hintergrund auch schon schwer atmen
ja.
gehört. alle loben natürlich immer das Visuelle, und da hat Cuaron wirklich was geschaffen, was es noch nie vorher gegeben hat. Also wirklich dieses Schwerelose. Ich habe mit Freunden darüber geredet, die selber Animatoren sind, die sich wochenlang in Blogs aufgehalten haben, um von der technischen Seite rauszufinden, wie sie das gemacht haben, wirklich die Schwerelosigkeit im dreidimensionalen Raum mit 360 Grad Kamerafahrten und alles. Also da hat Cuaron, der sich wirklich 4 Jahre lang eingeschlossen hat, um diese Technik zu entwickeln, der gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich den Film veröffentlichen, jetzt ist er so, wie ich ihn machen wollte. Die Dreharbeiten, Sandra Bullock, George Clooney, wochenlang in dunklen Kammern eingeschlossen und alles. Das ist unglaublich, vor allem, wenn man es im IMAX guckt. Ich habe mir den Film tatsächlich dann nochmal in Berlin im IMAX-Kino angeguckt, einfach um diese ganze Breite der Leinwand zu haben, wo die sich das Gefühl, dass man selber durchs Weltall fliegt, nochmal verstärkt. Und die Geschichte. Alle sagen immer, der Film, der hat keine Geschichte, was nicht stimmt, denn er hat auch eine philosophische Ebene, denn der Film erzählt einfach die Evolution. Es ist eigentlich die Wiedergeburt des Menschen. Man hat das, dieser erste Blick, wie Bullock und Clooney und noch der dritte, der dann irgendwann abhanden kommt, um ihre eigene Raumstation kreisen. Das sind eigentlich 2 Spermien auf dem Weg zur Befruchtung der Eizelle. Am Ende kommt dann nur der Beste, der Schnellste durch in diesem Fall, und dann vollführt sich eigentlich die Evolution. Sandra Bullock, die in Embryonalstellung in ihrer kleinen Kapsel liegt, am Ende dann als Wassergeburt nach der Landung im Wasser ihre Kapsel verlässt und die ersten Schritte an Land. Es ist natürlich alles ein bisschen theatralisch, alles ein bisschen überinszeniert, vor allem mit der Musik darunter, aber dem Film die Geschichte immer so plakativ zu sagen, der Film hat eigentlich keine Geschichte, es geht nur um die Effekte, da tut man Gravity wirklich Unrecht.
Ich weiß nicht, ob man ihn Unrecht tut. Ich finde, du hast es ja schön beschrieben, es ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und Alfonso Cuarón hat ja auch andere Filme gedreht, zum Beispiel Children of Man, sein letzter. Das war ja genau das gleiche Problem. Er hat halt immer eine Metaebene, die derartig pathetisch ist, und er schafft es nicht. Und ich glaube einfach nur, dass er ist ein sehr talentierter, ein super Regisseur, aber diese Metaebene, die er sich da zusammenschraubt, ist natürlich etwas, weil er irgendwann doch irgendetwas erzählen muss, ne? Aber das Schöne an seinen Filmen sind diese kleineren Sachen und diese Wiedergeburt des Menschen. Sorry, das war mir die letzten 15 Minuten mit den Chorälen im Hintergrund, das war mir einfach too much. Andreas hat natürlich 2001 erwähnt, wobei ich sagen muss, Gravity ist kein Science-Fiction-Film. Das ist kein Fiction. Also da sind jetzt an Weihnachten waren ja auch die Russen so lange oben auf der ISS wie sonst keine. Also das war ja das Schöne an dem Film, dass ich das erste Mal gesehen habe, wie die da oben durchaus arbeiten müssen, dass es auch eine Anstrengung ist. Und das war sehr viel Schönes, was vor allem auf der auditiven Ebene passiert ist. Also wenn es da den Einschlag gibt von Space-Müll, wo wir auch nochmal gesehen haben, egal wo der Mensch hinkommt, wir verschmutzen alles, auch den Weltraum, dann hören wir das nicht. Natürlich, weil es im Weltraum ja in der Hinsicht keinen Schall gibt, sondern wir kriegen das so mit. Das sind so Kleinigkeiten, die diesen Film natürlich ganz besonders machen, und auf der visuellen Ebene, ich werde das jetzt nicht wiederholen, was ihr gesagt habt, ist das schön. Ich würde sagen, auf der erzählerischen Ebene, auf der Drehbuchebene gibt es doch etwas. Das ganze Jahr über hadere ich mit der Rasse Mensch, muss ich sagen. Wir tun uns Schlimmes an, belügen, betrügen uns, führen Krieg gegeneinander. Und dieser Film hatte phasenweise etwas, wo Sandra Bullock immer versucht, von der einen Station in die andere zu kommen, Sachen aufschraubt, zuschraubt. Dann ist sie in einer chinesischen Kapsel und kann nichts lesen, weil natürlich alles auf Chinesisch ist. Ich muss sagen, wir sollten das ändern, falls das wirklich so ist. Wir müssen das unbedingt ändern.
Stell dir genau mal vor, das passiert das.
Ja. Und ich muss sagen, für einen kurzen Augenblick war ich stolz auf die Rasse Mensch, weil ich gesagt habe, es gibt doch diesen Überlebenswillen, der sie antreibt. Dieser Überlebenswillen, versuchen weiterzukommen, dann kombiniert sie, dreht sie, und das fand ich schön. Also für einen kurzen Augenblick und vielleicht noch die Geschichte hinterhergeschoben. Ich habe das mit einem Kumpel gesehen, diesen Film, der noch nie einen 3D-Film im Kino gesehen hat. Und ich muss sagen, der hat sich echt den perfekten ausgesucht, und der kam raus und wir nehmen mal seine Sicht der Dinge als die wahre Sicht, und er meinte so, hier, jetzt hat er 3D verstanden, obwohl er es nur so nur immer gehört hat. Und ich finde, das könnte man sagen. Da hat sich einer hingesetzt und gesagt, so machen wir es, dazu ist diese Technik da, wir zeigen etwas, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat, und das ist jetzt der Wert, finde ich, von Gravity 3D.
wenn ich noch ganz kurz nochmal anschließen darf, was diese Wiedergeburtsmetapher in dem Film angeht. Ich finde, die kommt halt mit dem Holzhammer daher. Du hast diese Szene angesprochen, wo Sandra Bullock da sich dreht in der Raumkapsel und man ihre Kabel so sieht wie eine Nabelschnur. Das ist ja, letzten Endes soll das ja wirklich jeder verstehen. Und wer es bis dahin noch nicht verstanden hat, kriegt es mit der Bratpfanne nochmal um die Ohren gehauen, als sie am Ende dort irgendwie versucht, laufen zu lernen, als sie gelandet ist. Das brauche ich in dieser Explizität irgendwie nicht im Kino. Das Spannende an so Filmen wie 2001 oder auch Solaris von Andrei Tarkowski, um jetzt ein anderes Meisterwerk, also wo ich wirklich sagen würde, ein Meisterwerk heranzuzitieren, da kommt das ja alles, dieser philosophische Unterbau, auf einer ganz anderen Ebene daher. Da wird mir das nicht vor die Nase gesetzt und vorhergetragen, sondern da werde ich selber herausgefordert, mich da irgendwie drauf einlassen zu müssen, um überhaupt erstmal hineinzukommen in dieses Gedankengebilde, was so einen Film umgibt. Und das ist bei Cuarón vielleicht dann das Zugeständnis gewesen, das er machen musste, auch an den amerikanischen Markt, wo dieser Film ja irgendwie auch erstmal vermarktet werden muss, um so ein großes Publikum zu erreichen. Denn ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, aber dieser Film wird einen Geldbetrag gekostet haben, der wahrscheinlich weit über 200 Millionen US-Dollar liegt, wenn das überhaupt reicht. Und das muss natürlich irgendwo auch erstmal wieder herkommen. Und
na, wobei, ja, stimmt schon.
Nee, also das Budget, das war gar nicht so hoch. Der Film hat 100 Millionen gekostet, was ja für einen Blockbuster heute ja fast schon als Schnäppchen gilt. Natürlich war das teuerste erstmal die Entwicklung der Technik, aber die haben sich das natürlich patentieren lassen. Das heißt, jeder, der jetzt im Nachhinein, in der Zukunft diese Technik benutzen will, da fließt wieder Geld zurück. Und mich hat diese Bratpfannen-Metaphorik komischerweise überhaupt nicht gestört. Wobei bei Zugeständnis muss ich sagen, ich glaube auch das Ende ist ein riesengroßes Zugeständnis. Das ist ja eigentlich dann doch irgendwie ein Happy End. Ich habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wirklich damit gerechnet, dass jetzt irgendwie die Eingeborenen kommen mit dem Giftpfeil oder das Krokodil, was sie zerfleischt, wo wir wieder bei der menschlichen Rasse wären und Patricks Theorie über diesen Film. Letztendlich das Einzige, was mich hier richtig gestört hat, aber auch erst nur beim ersten Mal sehen, war die Musik. Mich hätte das unheimlich gereizt, den Film in kompletter Stille zu erleben, nämlich genau so, wie es ja auch im All passiert. Cuarón im Interview hat allerdings berechtigterweise eingeworfen, die Stille im Weltall ist natürlich eine ganz andere Stille als die, die wir im Kino hören. Wenn wir also da sitzen und der Nachbar mit Popcorn raschelt hinter uns, hören wir irgendwie Nachos hier runterfallen. Das ist im Weltraum natürlich auch nicht so. Und dann doch lieber irgendwie nochmal die Chöre, die ein Ticken zu laut vielleicht sind, aber wenigstens ein Gefühl fürs All vermitteln.
Wir können auf jeden Fall sagen, wer den Film bislang noch nicht gesehen hat und die Möglichkeit, ihn nachzuholen im Kino, der kann das und der sollte das auf jeden Fall tun, allein schon der visuellen Erfahrung wegen. Aber ich verweise nochmal auf die Klammer hinter dem Film 3D. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Wenig Spaß, keinen Sinn. Das ist ein Film, der nur in 3D funktioniert, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch gar nicht anders ins Kino kommen sollte. Alfonso Cuarón, Gravity, einer der Filme des Jahres für uns 2013. Super 8, der Rückblick auf das Kinojahr 2013. Wir haben uns 10 Filme herausgepickt in diesem Jahr, auf die wir zurückblicken wollen. Über 2 haben wir schon gesprochen. Wir kommen an Platz 3, wobei wir keine wirkliche Reihenfolge haben. Also wir nähern uns jetzt nicht irgendwie einem großen Showdown zum Ende hin. Es sind einfach 10 Filme, die wir ausgewählt haben, weil wir der Meinung sind, es ist wert, über sie noch einmal zu reden. Und wir kommen jetzt zu einem Film, bei dem ich keine Zuschauerzahl im Internet gefunden habe, wie viele Menschen ihn eigentlich in Deutschland gesehen haben, was nichts heißen muss. Dadurch werden wir noch einige andere Filme haben, bei denen ich dieses Credo immer mal wieder mit erwähnen werde, wie viele Leute haben sich diesen Film eigentlich angeschaut. Bei diesem wäre es eigentlich wünschenswert gewesen, wenn er sich vielleicht von mehr Leuten angeschaut worden wäre. Die Rede ist von Spring Breakers von Harmony Korine. Patrick stellt den Film
genau.
vor.
Genau. In Spring Breakers trifft Popkultur auf Wirklichkeit, Traum auf Sein. Das ist wirklich ein Film, der mit den ganz großen Dingern kommt. Bild auf Vorbild. Harmony Korine vielleicht nochmal als Erinnerung, das sollte man wissen, bevor ich jetzt in den Inhalt einsteige, hat schon als Teenager einen Durchbruch gefeiert, nämlich mit dem Drehbuch zu diesem kalten New Yorker AIDS-Drama Kids von 1995 später, also von Larry Clark verfilmt. Wurde später zum Ziehsohn von Werner Herzog, hat dann einige Filme gedreht, die immer alle sehr grell waren, sehr bunt waren. Er hat so eine Art Instagram-Ästhetik erfunden, lange bevor es Instagram gab. Und mit Spring Breakers kommt er wieder und sagt, ich bilde euch 1:1 diese westlich-kapitalistische Popkultur ab, wie sie gerade jetzt in diesem Jahr 2012, 2013 stattfindet. eine Gruppe Mädchen aus einer christlichen Schule Amerikas, College, feiern die sogenannten Uni-Frühlingsferien dort, Spring Break, ja, fahren also ans Meer nach Miami und feiern. Und im Spring Break, wer vielleicht die Bilder nicht kennt, das ist so ein amerikanischer Mythos, da bricht dieser amerikanische Puritanismus, dieses Konservative völlig auf. Es geht eigentlich nur noch um, also das Wasser ist Alkohol und eigentlich geht es nur noch um Sex, 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 Sex. Es fahren alle aus diesen großen Colleges dahin und vögeln und saufen eigentlich die ganze Zeit. Und diese Mädchen geraten dann so allmählich in die Fänge, und das machen sie natürlich auch, von einem Gangster-Rapper, der Alien heißt, und der bringt sie dann natürlich noch, also neben Alkohol, Sex und Drogen kommt dann noch so eine kriminelle Komponente ein. Das alles ist nicht so richtig erzählt im Sinne einer klassischen Geschichte, es ist eher aneinander gepackt, aber wir haben hier wirklich Liebe, Lüge, Sex und Wahrheit, und es ist ein reiner Oberflächenfilm, der wirklich grell bunt daherkommt mit einem wuchtigen Soundtrack und uns eigentlich nur zeigt, so sieht gerade diese Kultur aus, es geht nur um Oberfläche, es ist nichts dahinter, ne? Also es geht, Hauptsache es macht Spaß, Hauptsache es macht mir Spaß, ja? Keine Religion mehr, keine Werte, für die man steht, es ist alles nur Oberfläche, Hauptsache ich sehe gut aus, Hauptsache ich habe Spaß, saufe und habe Sex, der Egoismus lebt. Und ich muss sagen, in dieser Radikalität habe ich das in diesem Jahr oder schon lange nicht mehr gesehen, dass jemand uns einfach den Spiegel vorhält und eins zu eins das abbildet, was eigentlich hier läuft.
Kai, das war einer deiner ganz großen Lieblingsfilme.
Das ist sogar. Diesem Jahr.
Du pflichtest Patrick unbeschränkt bei.
Ich pflichte Patrick bei, aber nicht ganz unbeschränkt, wenn er sagt, der Film ist nur Oberfläche. Das, was er eigentlich gerade gesagt hat, dass er uns den Spiegel vorhält und uns diesen Hedonismus zeigt, das kann man ja schon irgendwie so als eine tiefere Botschaft werten. Und ich fand den Film einfach auch in diesem Kontext, den er selber aufbaut, total geil. Alleine das Casting mit diesen ganzen Disney-Prinzessinnen, Vanessa Hudgens, die Ex-Freundin mittlerweile von Justin Bieber, oder
Selena Gomez
ist die Ex-Freundin von Justin Bieber. Vanessa Hudgens ist das Darling aus High School Musical, die Ex-Freundin von Zac Efron.
Ja, und die dritte im Bund ist seine eigene Ehefrau, die
genau, er besetzt hat. Genau, Harmony Korine und Ashley Benson kennt man auch noch aus irgendwelchen Disney-Serien, die vierte im Bunde. Und allein dieses Casting, dass man diese Disney-Prinzessinnen nimmt, die ja auch irgendwie versuchen, mit ihrem Image zu brechen, und dieses, was ja dann auch wieder so für die Vorstufe dieses Hedonismus steht und was, womit diese ganzen Leute, die jetzt auf dem Spring Break sind, alle aufgewachsen sind. Dieser Film transzendiert quasi irgendwie sich selber durch sein Casting. Das ist schon ein total genialer Kniff. Und dann kommt einfach wirklich dieser visuelle Overkill, diese Neonfarben, die Musik, die von Skrillex kommt, der irgendwie gerade auf den amerikanischen College-Partys rauf und runter läuft und fetten Bass hat und das Kino zum Dröhnen bringt. Und das ist einfach so eine absolute Attacke auf die Sinne. Und es ist ein sehr radikaler Film, der irgendwie versucht, uns den Spiegel vorzuhalten, uns aber auch zeigt, wie leer und hohl das eigentlich ist, was da praktiziert wird. Dass es eben am College nicht mehr so wirklich diese, wie sagt man, Rite Passage, die es mittlerweile überhaupt nicht mehr gibt, so richtig, die einfach zu leeren, ja, Ritualen geworden sind. Und dass er das so vorführt, das fand ich einfach grandios.
Wie ging's dir, Anna?
Für mich ist der Film auch ganz weit oben, und ich bin jetzt, wenn man sich das Casting anguckt, natürlich darf man hier nicht nur diese Disney-Mäuschen erwähnen, die sich wirklich mehr oder weniger doch erfolgreich, sie schaffen auch ihr Image ja fast schon ins Negative zu drehen. Für mich eine der größten Überraschungen dieses Films ist auch mein, Patrick wird jetzt lachen, Erzfeind James Franco, der für mein mich Erzfeind. Eigentlich meiner doch auch, der für mich in der letzten Zeit eigentlich so schauspielerisch nicht mehr viel gerissen hat, also der Zauberer von Oz, was war das denn bitte? Aber hier jetzt wirklich auftritt als was ist er eigentlich? Er ist Drogendealer, er ist so eine Art Zuhälter, er ist eigentlich, er hat, glaube ich, nur Gold im Mund, allein wie sein Schlafzimmer aussieht mit den ganzen Waffen an der Wand und dann auch noch diese relativ pervers angedeutete Sexszene, die Fellatio mit der Pistole, die ihm von den beiden Mädels in den Mund gedrückt wird. Das ist für mich tatsächlich so ein bisschen die Wiederauferstehung von James Franco in einem Film, der so eine Mischung aus CSI Miami und 90er-Jahre-Musikvideo ist und der ja auch eigentlich in sich vollkommen redundant ist, weil es gibt immer wieder die gleichen Szenen, es gibt immer wieder die gleiche Musik, und dann ist es ja eigentlich auch ein Abgesang auf den amerikanischen Traum.
Das Thema Musikvideo, das du angesprochen hast, da würde ich jetzt gern kurz einsteigen. Ich finde, ihr habt alle recht mit dem Lob auf diesen Film. Ich finde durchaus, dass er sich irgendwie sehr außergewöhnlich abhebt von einer Vielzahl anderer Filme und dass er, wie ich auch finde, durchaus ein gewisses subversives Potenzial in sich birgt. Zumindest sehr viel mehr als Sofia Coppolas Bling Ring, die ja irgendwie in eine gleiche Richtung gehen wollte mit dem Offenlegen von so Machenschaften in der Jugendkultur in den USA. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Ich habe persönlich trotzdem ein kleines Problem gehabt mit diesem Film, weil ich so das Gefühl hatte, es nutzt sich ab, dieses Prinzip. Nach ungefähr so einer halben, dreiviertel Stunde hatte ich verstanden, nach welchem Prinzip er diesen Film konzipiert hat und wie er ihn gestaltet hat und wie er ihn mir erzählen möchte. Durch diese ganzen Sprünge hin und her, die achronologischen Schnitte, das Einbetten der Musik in die Handlung. Und ab dann ist es eigentlich eher so ein Springen von Moment zu Moment. Da ist mir so dieser ganz große Bogen, der bleibt für mich am Ende irgendwie aus, dass ich das irgendwie zu einem in sich geschlossenen Werk fügt. Es gibt starke Szenen, sind wirklich sehr, sehr starke Szenen. Zum Beispiel, als die am Piano stehen, sie haben diese pinkfarbenen Skimasken auf und dann intronieren sie Popschlager und so weiter. Das ist wirklich ein ganz großer Moment in diesem Film. Von denen gibt es auch immer mal wieder welche. Aber dieses ganz große Bogenschlagen, wo führt der Film am Ende hin? Das ist etwas, was mir irgendwie, wo ich das Gefühl habe, das bleibt aus und er verliert sich ein wenig in diesem durchaus interessanten, aber am letzten Ende ja dann auch nicht sehr weit tragenden künstlerischen Konzept. Und jetzt stehen hier schon zwei Männer in Stoßhaltung. Aber Anna, vielleicht du ganz, Anna, du kurz zuerst.
Sie singen, glaube ich, Britney Spears.
Ja, genau.
Die auch Disney-Club-affin ist, ne?
Ja.
Ich glaube, ein Problem, was der Film hat, ist, dass die Zielgruppe oder die Leute, die der Film ja auf gewisse Weise karikiert, dass sie ihn gar nicht verstehen.
Da kann ich dir beipflichten, Anna. Ich habe mal einen super lustigen Blog-Eintrag gelesen, der nur aus Tweets bestand von Teenagern, die diesen Film gesehen haben und ihn überhaupt nicht verstanden haben und sich tierisch darüber aufgeregt haben, die $10 fürs Ticket ausgegeben zu haben.
Ja, na, die haben natürlich, dann hat der Film ja eigentlich funktioniert. Wenn die Jugendlichen am Ende denken, ja, was ist das? Das macht ja überhaupt keinen Spaß und am Ende geht es denen überhaupt nicht gut und dann wären die auch noch gewalttätig und so, das will ich doch alles gar nicht sehen, die sollen doch da viel mehr Freude dran haben. Dann würde er natürlich am Ende tatsächlich funktionieren. Aber was ist mit dieser Musik, mit dieser Musikclip-Ästhetik? Das ist doch etwas, was das trägt auf kurzen Zeitraum, aber doch nicht auf einem Film von fast 2 Stunden.
Aber er entwickelt sich ja weiter. Er ist ja nur am Anfang eigentlich diese Musikclip-Ästhetik, aber er bricht ja. Also eigentlich ist ja der Moment, wo sie am Klavier stehen und Britney Spears singen, ist ja eigentlich, und auch, ich glaube, 2 der 4 Mädels dann auch gar nicht mehr mitgehen und sich das Ganze dann auf Vanessa Hudgens und Selena Gomez beschränkt, ist der Film ja eigentlich schon wieder eine Umkehrung seiner selbst.
Naja, wobei, ich glaube, bei Andreas ist das Problem, er erwartet eine Resonanz, die dieser Film nicht geben kann, weil er halt, und da bleibe ich, Oberfläche ist und uns nur mit Oberfläche kommentiert. Und ich glaube, auch seine Metaebene kann auch nur oberflächlich sein, auch seine Medienkritik, die damit anschwebt, ist in dem Moment Oberfläche, aber das ist alles Prinzip. Ich glaube, du kannst von ihm einfach nicht mehr rausfischen, weißt du? Wenn ein Film auf Leere setzt, kannst du, wenn du intellektuell richtig viel rein, nicht wirklich befriedigt werden. Ich verstehe das und sehe das. Andererseits finde ich, das Beispiel mit den Mädels mit dem Block ist großartig. Kann ich nur Kais beipflichten. Also da hat der Film wunderbar funktioniert. Und diese Szene an diesem Piano, wo sie Britney Spears singen, Skimasken wie Pussy Riot, das ist eine ganz klare Referenz zu den Pussy Riot-Mädchen. Doch Pussy Riot steht für etwas, ne? Und die stehen für gar nichts mehr. Egal, was sie machen, das ist komplette Leere. Und ich muss sagen, schafft das mal, einen Film zu machen, der so kunterbunt ist eigentlich und uns reizt, ne? Und alle Reize setzt, ne? Werbung, Sixpacks, Alkohol, Mädchen, Leisure Time, alles toll, alles sexy. Und dann doch im Kinosessel zu sitzen und zu sagen, das ist es nicht, das kann es nicht sein. Das ist eigentlich schockierend. Eigentlich müsste man sich richtig erschrecken nach diesem Film. Und so eine Variante von sich selbst sehen und sagen, meine Fresse, wir leben in Zeiten, wir haben uns so einlullen lassen, wir haben uns so einschläfern lassen von Werbung, von Ästhetiken, die wir gar nicht wollen, die eigentlich abstoßend sind und die dennoch etwas haben, wo wirklich Leute reihenweise hinpilgern. Und noch ein kurzer Einwand dazu, auch die Amerika-Kritik ist hier natürlich sehr oberflächlich. Ne? Also wie gesagt, ein Film, der nur oberflächlich ist, kann auch Kritik, die er äußert, nur oberflächlich äußern.
Die Lehre zum Stilprinzip, Spring Breakers von Harmony Korine im Kino. Er hat die Kritiker genauso gespalten, wie er uns jetzt nicht gespalten hat, aber wo ich durchaus sage, da kann man sehr, sehr intensiv und sehr kritisch drüber reden, über diesen Film. Und allein schon, wenn er es schafft, so intensive Diskussionen anzuregen, wie jetzt hier gerade bei uns, ist er es wert, in den Kinojahresrückblick 2013 aufgenommen zu werden. Super 8 Rückblick auf das Kinojahr 2013. Wir kommen zu einem Film, der eigentlich schlecht für sich ganz alleine stehen kann, denn es ist schon der dritte Teil aus einer Filmreihe, der dieses Jahr zu uns in die Kinos gekommen ist. Immer wieder im Abstand von 9 Jahren lernen Judy Delpy und Ethan Hawke sich wieder kennen, sich wiedersehen, sich wieder lieben in der Before-Reihe von Richard Linklater. Diesmal hieß es Before Midnight. Anna, einer deiner Highlights in diesem Kinojahr.
Ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass du an dieser Stelle nicht Trilogie gesagt hast, wie es viele doch getan haben in der Berichterstattung über diesen Film, der auf der Berlinale Premiere hatte. Denn es ist einfach kein Dreiteiler. Ein vierter Teil wird wahrscheinlich kommen, wenn auch erst in 9 Jahren. Das ist das Gesetz der Serie. Wir haben 1994 dabei zugesehen, wie die beiden sich im Nachtzug nach Wien kennengelernt haben, 9 Jahre später einen Tag in Paris verbracht haben. Immer ging es natürlich um die Liebe und es war einfach, das ist so ein bisschen der Beweis für schlechtes Timing. Denn wenn sie wollte, konnte er nicht und andersrum. Jetzt, 18 Jahre nach ihrer ersten Begegnung, beginnt der Film mit einer Autofahrt in Griechenland und die beiden zerreden fast schon ihre Liebe. Sie sind mittlerweile verheiratet, haben Zwillinge, die sind so 6, 7, 8 Jahre alt, die auf der Rückbank schlafen. Sie kommen vom Flughafen, wo sie nach den Sommerferien seinen Sohn, den er aus der Ehe, die er hatte, als sie sich das zweite Mal trafen, noch hat, den er alle Jubeljahre mal sieht. Und allein dieser Monolog im Auto ist eigentlich so ein Ist-Zustand. Der ganze Film wirkt improvisiert, ist es aber eigentlich gar nicht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man sieht, wie vertraut die beiden Schauspieler miteinander sind. Immerhin kennen die sich seit 18 Jahren. Die haben schon oft zusammen vor der Kamera gestanden. Und sie vertrauen natürlich auch dem Regisseur Richard Linklater. Die haben die Dialoge zusammen entwickelt. Und natürlich sind nicht nur Ethan Hawke und Judy Delpy älter geworden. Auch wir sind seit dem ersten Film 18 Jahre älter geworden. Und es ist auch so ein bisschen ein ganz anderes in den Spiegel gucken, als es bei Spring Breakers sein Fall für den Spiegel, für diese Selbstreflexivität ist. Es ist aber auch einer der vielleicht ja doch schönsten Liebesfilme des Jahres, eben weil man sieht, dass Liebe auch über ein Happy End Bestand haben kann.
Völlig richtig. Ich kann Anna da nur beipflichten. Sie hat was sehr Interessantes gesagt, Gesetz der Serie. Wir leben ja jetzt in der Zeit, wo Serien ja so viel besser sind angeblich als das Kino. Und da beweist das Kino, dass es etwas kann, was jede Serie, so gut sie auch sein mag, von Breaking Bad bis Mad Men einfach nicht leisten kann, nämlich sich einfach Zeit zu lassen. Und ich fand auch sehr schön, dass es hieß, es kommt vielleicht ein vierter Film. Wer weiß, vielleicht sterben alle, die daran beteiligt sind. In 4 Jahren, dann kommt keiner mehr. Also diese Offenheit, dieses Dalassen von einer Figurenkonstellation, die mal funktioniert hat und die sich jetzt quasi auch weiterentwickelt hat, in Griechenland, wie Anna schon gesagt hat, leben. Was mich am meisten imponiert hat, war, dass ein amerikanischer Regisseur einen Ton trifft, den ich nur aus den Filmen von Eric Rohmer kenne. Eric Rohmer gilt ja so als Klischee-Franzosen-Film, wo man sagt, ich sehe mir lieber Farbe beim Trocknen zu als ein Rohmer-Film. Und es ist ein Walking-Talking-Film. Die beiden gehen und reden und sie reden über die essentiellen Dinge. Es ist eigentlich quasi ein invertierter amerikanischer Film, wo die Leute immer machen statt reden. Und hier wird mal geredet statt gemacht und dabei doch sehr viel, es passiert einfach sehr viel, er ist emotional sehr wahrhaftig und ich sehe diesen beiden einfach sehr gerne dabei zu, wie sie leben, wie sie Probleme haben, wie sie in sich horchen, sich anlügen, sich anschreien, dann zusammenkommen und nicht zusammenkommen. Es ist schon eins der interessantesten Pärchen der jüngeren Filmgeschichte, würde ich sagen.
Ja, ich gebe euch in Teilen recht. Also natürlich ist das große Ganze, das, was Linklater dort anlegt, sehr bewundernswert. Auch ich schätze den Mut ungemein, im amerikanischen Markt so einen dialoglastigen Film zu platzieren. Das ist unglaublich, weil es natürlich niemanden gibt, der irgendein finanzielles Risiko bei diesem Film tragen würde und sagen würde, ja, das machen wir jetzt aber trotzdem so. Ja, ich glaube, das bezahlen die einfach aus ihrem eigenen Geld, weil die drei Spaß an dieser Serie haben, an dieser Fortsetzungsgeschichte haben und sich deswegen alle 9 Jahre wieder treffen und sich wieder zu einem Film zusammentun. Die Frage ist nur, nutzt sich dieses Prinzip nicht langsam ab? Mein Gefühl ist, also ich würde auf jeden Fall sagen, von allen drei Filmen ist dies der schwächste. Soweit würde ich schon mal gleich von Anfang an gehen wollen. Und ich habe auch immer wieder das Gefühl, ich weiß nicht, was es ist, was sie umtreibt, am Ende immer so ein gewisses Harmoniebedürfnis in diese Filme reinzubringen, an dem ich mich immer störe. Das war bei Before Sunrise schon so. Warum müssen die am Ende eine Verabredung treffen, dass man sich wieder treffen wird, obwohl sie sich vorher lange Zeit darüber verständigt haben, dass das doch sowieso nicht funktionieren wird, was sie hier gerade angefangen haben. Am Ende haben wir wieder so eine Art Happy End. Before Sunset ist es noch dramatischer, ja? Warum müssen die sich am Ende eigentlich unbedingt kriegen? Warum kann man nicht den Mut haben, diese schöne, offene Situation auch offen für den Zuschauer zu belassen? In diesem Fall, jetzt bei Before Midnight, wo es ja eigentlich auf den großen Krach zusteuert, ja, sie sind eine gewisse Zeit miteinander verheiratet, sie haben jetzt ihre Probleme. Ich finde das großartig, dass er es sich traut, diese Probleme mal zum Gegenstand eines Films zu machen. Aber was macht er am Ende? Er gibt mir wieder so ein zartes Happy End mit auf dem Weg. Sie sitzen am Tisch, vertragen sich miteinander, schließen noch wieder so eine Art, ja, romantischen Kompromiss miteinander. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Das ist mir viel zu zugeseiert am Ende gewesen mit so einer Romantik, die ich finde, die dann auch den Ansatz des Films schon ein bisschen selber wieder diskreditiert.
Aber Liebe ist Kompromiss. Aber ich weiß nicht, auf welchem Film das stammt. Du hast die Liebe nicht verstanden, wenn du Kompromisse nicht verstanden hast. Ich glaube, das exerziert der Film sehr gut durch. Anna, oder?
Ja, also ich würde gar nicht davon ausgehen per se, dass der Film ein Happy End hat, denn die Stimmung in dem Film oder in allen drei Filmen, hier vielleicht ganz besonders, die schlägt so oft um, dass sie wirklich eigentlich gerade auf dem Höhepunkt ihrer Gefühle sind, positiv, und eine falsche Bewegung, eine falsche Geste, ein falsches Wort und es schlägt um. Und es ist ja gerade dieses Ambivalente an dieser Liebesgeschichte, dass man den beiden gerne vertrauen würde, aber irgendwie doch irgendwie nicht, auch nicht so richtig vertrauen kann, dass man nie weiß, wer von den beiden jetzt einen emotionalen Ausbruch hat. Das ist ja, also für mich legt er sich nicht fest.
Ich glaube auch nicht, also ich glaube, wir können ja mal reingehen in die Probleme und wie darüber gesprochen wird. Es gibt eine wunderbare Szene am Tisch, ne? Die sitzen da mit ihrem Gastgeber aus Griechenland, Familie, der hat einen Enkel, ist das, glaube ich, der hat eine Freundin da, und die sprechen alle über ihr erstes Mal. Das heißt, dann noch so ein Generationsschnitt von, wie der Opa das erste Mal erlebt hat und wie der Junge jetzt das erste Mal erlebt. Und da fallen auch Sätze, die sind, wenn ich nochmal kurz auf Eric Rohmer zurückkommen kann. Bei ihm war ja immer: Liebe ist jetzt nicht das, was ich zeige. Liebe ist das, was die Leute durch das Reden nochmal erleben. Und es ist, wenn du so willst, ich würde nicht sagen gesprächslastig, er ist performativ. Weil im Reden über die Liebe kannst du sie zerbrechen lassen und wieder auferstehen, ohne dass du dich wirklich von deinem Partner trennst. Es geht um die Möglichkeiten. Und wenn sie da irgendwie eine Stadt entlang gehen oder an der griechischen Küste entlang spazieren und sprechen, dann bauen sie ja diese Liebe immer wieder neu auf, wenn sie fragt: Hey, würdest du mich diesmal noch wirklich fragen, ob ich mitfahre, weiterfahre? Oder würdest du mich jetzt wirklich noch nehmen und so weiter? Das sind natürlich so kleine, sehr intellektuelle Spielchen, die hier stattfinden, nur auf der Ebene der Sprache, dieses Was wäre wenn. Das ist wirklich mehr als reizvoll. Das ist hier wirklich ganz hoch in die Rohmer-Kiste gegriffen. Das ist sehr viel, dieser Film ist sehr philosophisch, und nicht nur an diesen beiden Figuren, sondern einfach, ja, die Frage stellen, ob überhaupt zwei Menschen zusammenpassen müssen, sollen, dürfen. Und wenn sie sich schon zusammen gerauft haben, wer sagt, dass das immer eine gemütliche Reise wird?
Kann auch sein, dass ich sag ja gar nicht, dass es immer eine gemütliche Reise sein wird. Der Film gibt am Ende dieses Harmoniegefühl dem Zuschauer mit auf dem Weg. Und das macht er in allen drei Fällen immer wieder aus einer Situation heraus, wo diese Filme das eigentlich nicht brauchen würden. Das sind so sich am Ende im Kreis laufende Bewegungen. Ich habe das beim ersten Film, ich bin ein ganz großer Fan von Before Sunrise. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme in den 90er Jahren gewesen, und ich merke an mir so ein sukzessives Verflachen an dem Prinzip dieses Films. Was er bei Before Sunset bin ich mitgegangen, ich war schon ein weniger raus aus der ganzen Geschichte, wo ich gesagt habe, ja, brauche ich gar nicht unbedingt. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich irgendwie sage, Leute, ihr dreht euch im Kreis mit dem, was ihr da macht. Ich erkenne, außer dass ihr älter werdet und andere Sorgen, Nöte, Probleme habt, erkenne ich da keine Entwicklung, die ich irgendwie sagen würde, da trägt sich etwas weiter fort, wo ich jetzt gebannt sage und sage, na, mal schauen, was sie in den nächsten 9 Jahren noch alles
so erleben werden. Wie ist das, wenn du Freunde hast, die du alle 4 Jahre mal rein theoretisch die du besuchst? Du kannst dich ja auch nicht hinstellen als Psychotherapeut und so sagen, so, was ihr beiden hier veranstaltet, geht nicht. Also ich glaube, in der Hinsicht ist es doch ein Lob, was du sagst für den Film, auch für den dramaturgischen Kniff dieses Films von Richard Linklater und den allen Drehbuchschreibern, die da mitarbeiten, dass man nämlich sagt, die sind für sich autonom, und wir, so, vielleicht ist das so, wie du sagst, vielleicht sagst du so, Leute, ihr passt eigentlich gar nicht zusammen, geht auseinander, aber an uns ist das ja nicht zu sagen, dass sie es nicht sind. Am Ende sitzen sie da echt zusammen, und es scheint so, als würden sie sagen, ja gut, dann machen wir es noch zusammen. Ich glaube nicht, dass wir da einen Einfluss haben, denn du hättest gerne einen anderen Film gesehen.
Nein, ich hätte gern etwas mehr Ehrlichkeit. Und die würde.
Der schonungslos ehrlich, der tut manchmal richtig weh, dieser Film.
Ja, natürlich, aus seiner Konstruktion heraus schon. Aber er behauptet eine Situation, die eigentlich schon nach dem ersten Film keine Zukunft mehr gehabt hätte. Wenn die beiden ehrlich zueinander gewesen wären, dann wäre aus dieser Geschichte in Wien nie wieder etwas geworden. Er hat das eigentlich schon diskreditiert in dem Moment, in dem er gesagt hat, lass uns nächstes Jahr, ich glaube, sie haben gesagt, lass uns in einem halben Jahr oder so hier wieder treffen. Schon da haben die beiden sich belogen und der Film etwas behauptet von Harmonie und von Romantik, was in dieser Form nur filmisch konstruiert weiter existiert, indem die sagen, wir treffen sich nach 9 Jahren wieder.
Also mich stört's nicht. Sie haben sich doch eben nicht nach einem halben Jahr wieder getroffen, sondern erst zufällig nach 9 Jahren in einem Buchladen in Paris. Also sie haben sich belogen, aber der Film hat diese Lüge ja aufgegriffen.
Ja, um sie dann nach 9 Jahren wieder durch einen Zufall zusammenzuführen. Für ein filmisches Experiment. Nicht für die Abbildung einer, wie ich, als etwas Reales oder als etwas tatsächlich emotional Empfundenes empfühlen würde auf der Leinwand.
Nee, ich muss auch schon sagen, dass die Emotionen, die hier durchexerziert werden, immer in allen 3 Teilen doch schon sehr wahrhaftig sind. Und so über Gefühle im Hollywood-Film reden zu lassen, oder beziehungsweise Hollywood, also einen amerikanischen Film, auch in die Sparte übrigens, sind Gefühle recht platt und grell gemalt mit dicken Strichen. Das ist hier ist schon fast europäisch, ne? Also Frankreich, Julie Delpys Einflüsse sind durchaus spürbar. Und Richard Linklater hat ja mit dieser Reihe eine Art Subgenre erschaffen, werden wir noch später in der Sendung sprechen, diesen Mumblecore-Film, wo Menschen einfach gehen und sich unterhalten und sich dahin flüstern. Ich glaube, du tust dem Film erst echt Unrecht, weil da ist viel drin, na, die Konstruktion, du gehst halt ins Kino, ja, du sitzt jetzt nicht im Café und guckst dir richtige Menschen an, sondern du gehst halt ins Kino, da musst du etwas Drehbuch drin haben. Was du erwartest, ist ein Dokumentarfilm, das ist die Up-Serie, wo Michael Apton immer wieder zu der gleichen Familie, wie die Kinder von Golzo, nach vielen Jahren wiederkommt. Das kannst du in so einem Film, glaube ich, so, es ist ein Spielfilm, es bleibt und ist ein Spielfilm. Du kannst das, glaube ich, in der Hinsicht nicht, es ist kein Dokumentarfilm, du kannst ihn nicht zum Dokumentarfilm machen. Hm.
Before Midnight von Richard Linklater, bei uns im Kino von im Juni 2013 gestartet. Und wir sind, ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich interessiere mich überhaupt nicht für das, was in 9 Jahren mit den beiden passieren wird. Und ich wünsche es ihnen, dass sie es schaffen, das fortzusetzen. Keine Frage, weil das, was wir am Anfang gesagt haben, das unterschreibe ich ja auch blind. Den Mut, solche Art von Filmen zu machen, den hat speziell in Amerika, haben das heutzutage immer sehr viel weniger Regisseure. Von daher passt er sehr wohl in diesen Jahr. Jahresrückblick hier bei Super 8 auf das Kinojahr 2013. Super 8, der Jahresrückblick auf das Kinojahr 2013. Wir haben Halbzeit, sind beim 5. Film angekommen, den wir ausgewählt haben im Rückblick auf das Kinojahr 2013. Und das ist ein Film, da habe ich wieder mal nachrecherchiert. Wie viele Leute haben sich den eigentlich angeschaut, weil mich das einfach persönlich interessiert hat? Es waren, wenn man den Angaben des Verleihs trauen darf, 48.959 Menschen. Das ist verdammt wenig für einen Film, der immerhin auf der Berlinale den Panorama-Publikumspreis gewonnen hat, der mehrfach für den Europäischen Filmpreis nominiert gewesen ist, deren Hauptdarstellerin noch mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, der auf vielen Festivals lief, überall für große Resonanz gesorgt hat, insbesondere beim Publikum auf ganz großes auf ganz großen Zuspruch gestoßen ist. Die Rede ist von The Broken Circle von Felix van Groningen aus Belgien. Ein Film, ein Drama, wie ich finde, auf ausgesprochen hohem Niveau. Die Geschichte einer Liebe, Didier und Elise. Er Sänger in einer Bluegrass-Band, sie leitet ein Tattoo-Studio. Und diese Liebe, die beiden Menschen, die wir kennenlernen, droht daran zu zerbrechen, dass ihr gemeinsames Kind an Krebs erkrankt. Dann wird man sofort denken, naja, der Film kreist um dieses Thema Tod des Kindes und er stellt es so in den Mittelpunkt mit großem Drama am Schluss und am Ende stirbt das Kind, Teardrops überall im Auditorium. Nein, gerade das macht der Film nicht. Er stellt das ganz an den Anfang des Films, diese Tatsache, dass das Kind an Krebs erkrankt ist und baut drumherum, wie ich finde, ein filmisch unglaublich interessantes Konstrukt, in dem er diese Filme eben ganz in seine Geschichte ganz verschachtelt erzählt, wie er so puzzelartig nie das Bedürfnis entwickelt, daraus eine wirklich vollständige Geschichte zu machen. Wir erfahren viele Details aus dem Leben von Didier und Elise eigentlich erst im Verlauf des Films, die chronologisch an den Anfang gehören würden. Wie man das Ganze zusammensetzt, was für ein Bild man sich daraus am Ende macht, das bleibt eigentlich jedem Zuschauer selbst überlassen. Das fand ich persönlich so großartig an diesem Film, dass man nie überfrachtet wird mit Emotionen, selbst wenn es natürlich ein emotional sehr aufgeladenes Thema ist und dieser Film wirklich mehrfach so dermaßen derbe in die Magengegend schlägt und dafür muss man keine eigenen Kinder im gleichen Alter haben, wie ich finde. Der macht das auf eine ganz andere Art und Weise, eben wie ich schon angedeutet habe, durch diese Sprünge in der Handlung. Man könnte sogar denken, das ist ein Film wie eine Erinnerung, ja, wie ein Schatten von unterschiedlichen Bildern, die der Film aneinanderreiht, unterschiedliche Szenen und Sequenzen, darüber hinaus auch noch eine wie ich finde, sehr anspruchsvolle Diskussion über das Thema Religion. Ja, wie gehe ich mit so existenziellen Fragen um? Was passiert nach dem Tod eines Menschen eigentlich? Ja, wie bleibt er bei uns nur in der Erinnerung oder vielleicht in Form von irgendeiner anderen Wiederkehr? Da streiten sich die beiden letzten Endes auch derbe drüber und auch die Liebe der beiden wird am Ende irgendwie sehr gescheitert aus diesem Film herausgehen. Für mich wirklich einer der bewegendsten und emotional treffendsten Filme des letzten Kinojahres. Anna.
Für mich einer der wenigen Filme in diesem Jahr, in denen ich tatsächlich ja fast schon hemmungslos im Kino gesessen habe und weinen musste. Natürlich ist es eine Geschichte, ist der Film eine absolute Gratwanderung, eben weil man natürlich auch das Schicksal der Tochter oder das Schicksal von allen dreien eigentlich hätte ganz anders, eigentlich noch viel emotionaler, aber auch viel platter ausschlachten können. Und gerade der Regisseur Felix von Groningen das nicht macht und ja eigentlich diese Krankheit nur als Anlass nimmt, um über die Beziehung der Eltern zu reflektieren, ist das für mich eigentlich so eine Zurückhaltung, die dem Film unheimlich gut tut und für mich wirklich zu einem der berührendsten Filme des Kinojahres hat werden lassen.
Ich überlege jetzt gerade, ob das wirklich so war. Ich habe ihn etwas anders empfunden. Die Amerikaner nennen diese Art Film Tearjerker, also Tränendrücker, Schnulze auf Altdeutsch. Was nicht schlimm ist, es ist ein Genre, das kann man so machen und der Film ist wirklich handwerklich sehr schön gemacht. Es ist ein belgischer Film. Felix van Groningen kennen wir vielleicht aus der Beschissenheit der Dinge, ein Film, der ganz anders war, viel schmutziger, dreckiger.
Ganz furchtbar.
Naja, den fand ich wiederum ganz lustig, aber das Problem an Broken Circle Breakdown heißt er übrigens im Original und basiert auf einem Theaterstück, das ich dieses Jahr zufälligerweise in Belgien sehen durfte. Hat das Problem, dass er uns durch diese Erzählweise, durch diese A-Chronologie, indem man nämlich den Anfang der Liebe und dann den, ne, diesen ersten Schlag durch den Tod des Kindes quasi so verpuzzelt, wie Andreas gesagt hat, erzählt, ist, dass er doch eigentlich diese Geschichte dennoch erzählt. Und diese Geschichte, so habe ich schon im Kino 100-mal gesehen. Das muss ich mal sagen. Ich habe sie auch schlechter gesehen, aber ich fand, es war ein Taschenspielertrick, ein dramaturgischer Taschenspielertrick, der durchaus aufgeht. Aber wenn ich dahinter gucke, ist das nun mal diese Geschichte. Und ich muss sagen, diese Geschichte nimmt einen in emotionale Geiselhaft. Viel seltener, als es Andreas Dresen zum Beispiel getan hat mit seinem Hirntodfilm, wo du von der ersten Szene aus schon gelitten hast. Und natürlich ist das schlimm. Tod, Hirntod, Humor ist fürchterlich. Natürlich darf ein Kind nicht sterben. Es gab diesen schönen französischen Film La Guerre est déclarée, Das Leben gehört uns, der vor 3 Jahren, glaube ich, der Oscar-Kandidat Frankreichs war, wo es genau darum ging, der das aber anders gelöst hat, weil er sich dann doch auf das Problem ich hatte das Gefühl, der Film weiß nicht so richtig, wohin er will. Das ist im Theaterstück übrigens ganz anders. Es gibt da diese Country-Elemente, nicht Country-Elemente, weil beide sind natürlich Musiker, ein ganz wichtiges Element in dem Film. Die kommentieren das wie ein antiker Chor, was passiert ist. Ich hatte das Gefühl, dass das im Film nicht mehr so kommentarisch ist, weil er dann doch selbst verliebt ist in diese Dramaturgie. Und am Ende saß ich da und wusste, ja, du hast uns diese Geschichte erzählt, die ich schon so oft gesehen habe, nur du hast es versucht zu kamuflieren durch diese andere Dramaturgie. Und das fand ich dann zu sehr Taschenspielertrick. Und ich lasse mich ungern in Geiselhaft nehmen im Kino. Ich will meine Emotionen für mich haben und entscheiden, mit wem ich sie teile im Kino.
Naja, ich hatte gerade gar nicht das Gefühl, irgendwie in Geiselhaft zu sein oder dass der Film mir Emotionen abverlangt, die ich von mir aus nicht bereit gewesen wäre zu geben für diesen Film. Gerade weil das eben so eine vereinnahmende Geschichte ist. Und man muss an der Stelle einfach mal die beiden wirklich ganz, ganz großartigen Hauptdarsteller, die das wirklich so fantastisch spielen und die ja auch in einem Milieu angesiedelt sind, wo wir am Anfang erstmal, wo ich persönlich gar nicht sagen würde, dass ich da eine emotionale Bindung zu aufbauen würde. Sie tätowiert sich laufend irgendwelche neuen Namen auf den Körper von ihren Liebhabern, macht sich selbst ein bisschen zu so einem Tattoo-Kunstwerk. Er auch in seiner Art und Weise mit seiner Amerika-Affinität und so. Das ist eigentlich auch ein Charakter, bei dem ich am Anfang nicht sofort sagen würde, ist jetzt ein super großer Sympathieträger oder so. Aber die beiden schaffen das eben aus dieser Geschichte wirklich so viel emotionale Kraft herauszuholen. Ich finde auch ehrlich gesagt nicht mal, dass es ein Tearjerker ist, weil die Geschichte des toten Kindes, man kann jetzt natürlich sagen, man darf per se keinen Film über ein totes Kind machen.
Oh, ja. Klar, man darf.
Ja, aber dann wird es immer emotional sein, sobald du irgendeine Beziehung dazu aufbaust, ja, wenn du das siehst. Das wird immer so sein und es ist einfach das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein unschuldiges Wesen halt durch irgendeinen Zustand von außen irgendwie so sein Leben verliert und die Eltern stehen daneben, sind völlig ohnmächtig. Aber der Film bleibt ja gar nicht bei dieser Situation. Das ist doch nur der Ausgangspunkt, um etwas viel Größeres, um etwas, eine viel stärker zusammenhängende Geschichte zu erzählen, die etwas davon behauptet, was eigentlich Liebe ist, ja, wie sie sich finden am Anfang auf den ersten Blick und was stellt es aber im Verlauf ihres Lebens mit ihnen an? Wie sind sie überhaupt zu dem geworden, was sie sind und was wird am Ende aus so einer extremen Situation aus Menschen gemacht? Das ist eigentlich, wie ich finde, das Thema dieses Films.
Er benutzt den Gefühlwall durch den, ne, durch diesen dramaturgischen Griff toter Säugling, totes Baby, totes Kind.
Aber es ist ja kein Säugling.
Ja, Verzeihung, ich habe mich gerade verrückt. Ja, totes Kind. Also erzählt ja, es ist quasi unangreifbar. So wie du das ja formuliert hast, kann ich das ja gar nicht angreifen. Aber das weiß er natürlich, weil er erzählt eigentlich die Trauer von Elise und, wie heißt er nochmal, Didier. Ist so groß, weil sie so unsterblich ineinander verliebt waren. Ne? Also diese Trauer ist nur da, das erzählt uns auch die Dramaturgie, diese verschachtelte Dramaturgie. Diese unendliche Trauer bedingt diese unfassbar große Liebe, die sie am Anfang hatten. Das Leben funktioniert so nicht. Ich finde, Trauer ist hier ein Farbeimer Trauer, ein Farbeimer Liebe, ja. Und das mischt sich das. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht andere Filme dazu holen, weil es vielleicht unfair ist diesem Film gegenüber. Ich habe aber schon Drehbücher gesehen, die Trauer viel feiner gezeichnet haben. Ich habe hier das Gefühl, beide trauern. Das ist natürlich schlimm, ja. Aber das sind dann doch ganz grobe Farbstriche. Und was den Film auszeichnet, ist wirklich diese Ansiedlung in diesem Milieu, irgendwo in Flandern, diese Ranch, die genauso gut irgendwie in Arkansas sein könnte, die Bluegrass-Musik, die da total nicht hinpasst nach Flam. Das hat mir dann doch sehr gut gefallen. Aber ich finde, wenn es um die Emotionalität geht und um die Emotionen, die hier gespielt haben, das sind einfach ganz grobe Pinselstriche. Und dem Film hätte dieses viel Feinere gut gemacht. Denn Trauer, es gibt so viele Arten von Trauer, so viele Schattierungen. Und der Film kennt keine Schattierungen. Er kennt nur Trauer, Liebe, ne? Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, aber ich teile den Eindruck nicht. Ich glaube, Anna geht's ähnlich.
Nee, ich habe schon irgendwie so ein Problem mit diesem Begriff der Geiselhaft. Wenn ich jetzt doch noch mal irgendwie aus diesem Kinojahr dazugehe, ein Film, über den ich, wo ich ganz ehrlich bin, auch weinen musste, aber das tatsächlich so, der Regisseur hat mich dazu gebracht und er wusste genau, da ist so ein Schalter umgelegt. Der Film ist eigentlich ganz, ganz furchtbar. The Impossible mit Naomi Watts und Ewan McGregor. Eine Familie mit zwei Kindern, die wird am Anfang richtig schön etabliert, fliegt irgendwie Business Class nach Asien, der Film nach Thailand und um die Fallhöhe klar zu machen, denn sie sind in einem Luxusressort und dann kommt der Tsunami, die Familie wird auseinandergerissen, Naomi Watts mit dem einen Kind und Ewan McGregor mit den anderen beiden Kindern und die müssen sich jetzt irgendwie 100 Minuten lang finden, schwer spielt mit dem Zuschauer, weil er natürlich weiß und einen Schalter umlegt und natürlich das Publikum genauso reagiert. Und das ist etwas, was The Broken Circle für mich überhaupt nicht von Anfang an gesetzt hat. Vielleicht, weil die Charaktere eben nicht aus dem normalen Hollywood-Leben gegriffen sind, sondern so ein bisschen absonderlicher vielleicht. Wenn man sich alleine irgendwie das Poster anguckt, ich habe den Film relativ spät erst gesehen, schon noch vor Kinostart natürlich, aber nachdem natürlich diese ganze Berlinale Panorama-Publikumspreiswelle gekommen ist. Dieser Film hat für mich, für den ersten, wenn man sich nur mal die Tagline anguckt, überhaupt keinen Reiz. Aber weil er gerade irgendwie auf so eine subtile Art und Weise, ohne mit den gängigen Klischees zu spielen, erreicht, dass ich im Kino da sitze und mich betroffen fühle. Egal, ob ich eine Variation dieses Themas nun schon 100-mal gesehen habe oder nicht, ist das für mich ausdifferenziert und eben nicht schwarz-weiß oder nur mit einem groben Pinsel getroffen, weil diese Beziehung ja auch irgendwie scheitert, weil sie auf unterschiedliche Art und Weise trauern. Also schon verschiedene Facetten der Trauer aufkommen und auch verschiedene Facetten der Liebe aufkommen, denn sonst wäre es ja eigentlich ein Film mit einem Happy End.
Ja, und das endet ja nicht bei der Trauer, ne? Also letzten Endes wird der Film ja selber auch schon wieder zu einer Ode an das Leben an sich, weil er eben uns nicht die Trauer an das Ende des Films setzt, sondern weil er durch seine chronologische Erzählweise, die nicht nur Selbstzweck ist, ich glaube es einfach nicht, er will mehr dadurch erreichen, dass er diese verschachtelte Erzählweise gewählt hat. Und ich finde durchaus, dass es irgendwie zu einem stimmigen Konzept am Ende wird. Wir werden da wahrscheinlich nicht auf einen Nenner kommen, weil wenn man mit einer unterschiedlichen Erwartungsebene mit einer unterschiedlichen Wahrnehmung vor so einem Film steht, dann gibt's am Ende ja auch kein richtig, und kein falsch, sondern es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wahrnehmung und letzten Endes muss jeder selbst für sich entscheiden, wirkt er, funktioniert er vielleicht irgendwie nicht. Was mich erstaunt und warum ich halt irgendwie so darauf plädiert habe, ihn mit aufzunehmen in die Liste der Filme für das Kinojahr 2013, 50.000 Leute gehen in so einen Film in Deutschland. In jedem durchschnittlichen Bundesligaspiel am Samstag im Fußball sitzen mehr Leute, die sich für so etwas begeistern können, als für wirklich einen so künstlerisch anspruchsvollen und bewegenden Film.
Definitiv, das sind wieder ganz andere Fragen. Stimmt, also Marketing, keine Ahnung. Leute sollen viel mehr ins Kino gehen, deshalb machen wir auch diese Sendung. Ich meine nur, worauf ich vielleicht sensibilisieren möchte, ist wirklich, manchmal schaffen es Filme, die ganzen Rädchen und Drehscheiben, mit denen sie gebaut sind, Drehbuch und so weiter, verschwinden zu lassen. Und manchmal schaffen sie es nicht. Da können sie doch so fein gespielt haben. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier ganz zu viele Schrauben gesehen habe, sage ich mal so.
The Broken Circle Breakdown von Felix van Groningen, einer unserer Top-Filme des Kinojahres 2013. Im großen Kinojahresrückblick auf das Kinojahr 2013 kommen wir zu alten Bekannten, um nicht zu sagen Stammgästen bei uns im Kinojahresrückblick. Die Coen-Brüder sind eigentlich traditionell immer mit dabei, wenn sie einen neuen Film am Start haben. Und sind es auch diesmal mit Inside Llewyn Davis, wobei ich, wenn ich dir ganz kurz vorgreifen darf, Patrick, sagen würde, das ist ihr bester Film
seit
Fargo. So weit würde ich gehen. Nach Fargo kam kein so guter Film mehr wie Inside Llewyn
Davis. Okay, gut, darüber könnten wir sicherlich noch in einer Sondersendung zum Thema Coen-Brüder sprechen. Aber ich darf jetzt wirklich und habe wirklich die Ehre, aufmerksam zu machen auf Inside Llewyn Davis, der zum erzählerisch erstaunlichsten, intellektuell anregendsten und ästhetisch befriedigendsten Film des Jahres für mich gezählt hat. Die Coen-Brüder sind wirklich bei uns schon mal Stammgäste. Und worum geht es bei Inside Llewyn Davis? Es geht um einen Folksänger, nämlich Llewyn Davis, der sich in der heute legendären New Yorker Folk-Szene in Greenwich Village 1961 herumtreibt und versucht, mit seiner Musik den Durchbruch zu schaffen, ohne dabei vor allem seine Überzeugungen, damals sich selbst und seine Kunst zu verraten. Und es ist, wie für die Coens eigentlich mittlerweile auch üblich, ein episodenhaft erzählter Film, der zeigt, wie er bei Fremden übernachtet, weil er keine eigene Bude hat und wirklich nur für seine Kunst lebt. Es gibt dann lustige, kleine, wirklich Einsprengsel. Eine Katze spielt eine wichtige Rolle, die er einfach mitnimmt, beziehungsweise sie flüchtet ihm aus dem Haus, wo er übernachtet hat. Und die nimmt er dann so auf den Arm und fährt in der New Yorker Subway, in der U-Bahn. Es gibt eine fantastische Einstellung, wo die Katze sich mit erstaunten Augen die U-Bahn-Schilder ansieht. Und wir sehen die Reflexion der Katze im U-Bahn-Fenster. Zählt für mich zur schönsten Einstellung des Kinojahres. Und ich fand es erstaunlich, habe mich gefragt, warum interessiert mich das? Warum interessiert mich ein Film, in dem es um einen Folksänger geht? Ich mag Folk, ich weiß, wahrscheinlich bin ich der Einzige hier am Tisch. Nö. Aber in einem Jahr 1961, das ist soweit, ich bin kein Amerikaner, warum sollte mich das interessieren? Und ich glaube, weil dieser Film etwas zeigt, was man heute so nicht mehr erfahren kann. Es geht um diese Einsamkeit des Künstlers, denn obwohl der Titel etwas anderes suggeriert, es geht um Llewyn Davis, der sich die Welt um ihn herum sehr genau ansieht. Also es geht um dieses Outside von Llewyn Davis. Er registriert das alles, ihm passieren verschiedene Dinge. Und dann geht das in seine künstlerische Seele herein. Und er grundiert das alles, wenn er diese Songs spielt. Und du hast halt du siehst einen künstlerischen Prozess. Du siehst die Einsamkeit des Künstlers und wie Kunst entsteht. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist heute nicht mehr möglich. Und ich fand es sehr befriedigend, einen Film zu sehen, der so wunderbar ist. Es gibt noch tausende kleine Einzelheiten, werden wir vielleicht auf einige davon eingehen können, der hier poetisch ist, dramatisch ist, bewegend ist. Meinetwegen nennen wir es Biopic oder Folkfilm, ist mir egal. Für mich ist das ganz großes Kino. Für mich ist das ein so befriedigender Film wie eine Kurzgeschichte von Gogol oder Salinger oder Tschechow. Und das können eigentlich, glaube ich, nur die Coen-Brüder leisten. Inside Llewyn Davis war für mich wirklich eine Erfahrung.
Ich glaube persönlich auch, dass er bei den Oscars im kommenden Jahr nochmal eine gewisse Rolle spielen wird. Wer weiß, ob sie es schaffen, sich wirklich ganz nach vorne zu bringen. Was mir persönlich ganz besonders gefallen hat, ist erstmal auch die Art und Weise, wie sie die Erzählung anlegen, so als eine elliptische Erzählung, die am Anfang beginnt und am Ende zu einer ähnlichen Situation wieder zurückkehren wird. Es hat häufig immer wieder darauf hingewiesen worden, dass da Bob Dylan am Ende sitzt und man so mit dem eigentlichen Aufbruch der Stimmung ja erst ganz am Schluss sehen wird. Das ist mir gar nicht so wichtig, aber dieses elliptische Erzählen bringt etwas in den Film hinein, was ich persönlich auf der Metaebene eben ganz besonders finde, weil du die Frage gestellt hast, warum gucke ich mir das an? Warum ist es eigentlich so schön, diesen Menschen bei seinem Treiben, bei seiner kleinen Odyssee irgendwie zuschauen zu können? Ich glaube, das ist diese Ode an das Scheitern, ohne das Scheitern zu verurteilen. dass ein Mensch auch etwas machen kann, was vielleicht zu seiner Zeit noch gar nicht unbedingt das ist, was die Welt erwartet, was sie unbedingt braucht, ja, und er trotzdem dazu steht und irgendwie sagt, das ist meine Art von Kunst, ich kann nur dies und ich kann auch nichts anderes und ich will es auch nicht anders machen, als auf die Art und Weise, wie ich es mache. Es gibt diese schöne Szene, wo er extra nach Chicago, fährt und unterwegs diese grandiose Szene mit John Goodman, auf die ich gar nicht eingehen will, aber wie er dorthin kommt und dort zum Vorspiel ist und der Plattenmensch einfach zu ihm sagt, na ja, wir könnten da was anderes mit so einer anderen Band und so, willst du nicht da irgendwie als Dritter mit im Bunde und so, und er einfach nur sagt, nee, dann gehe ich wieder mit meinen kaputten Schuhen und ohne Wintermantel nach draußen und dann läuft ihm auch die Katze noch wieder über den Weg. Also ich könnte auch unendlich ins Schwärmen geraten in diesem Film, wobei ich dann durchaus noch sagen würde, lass uns auch mal ins Detail schauen, was die Coen-Brüder auch mit ihren Filmen mittlerweile machen. Ja, der heißt ja nicht umsonst Lewin, ja, Lewin von Oh Brother Where Art Thou, da war genau die gleiche Hauptfigur mit genau dem gleichen Namen, damals die richtige Odyssee, diesmal schicken sie wieder eine Figur mit diesem Namen auf eine andere Odyssee in einer anderen Zeit. Sie machen das so versteckt, dass es natürlich für Liebhaber ihrer Filme ein ganz großes Vergnügen ist, da hineinzutauchen, unabhängig davon, von dem kleinen Mikrokosmos, die dieser Film selbst erstmal erzählt. Ne? Also ich bin gespannt. Anna, ging es dir ähnlich oder stehst du auf einer anderen Seite?
Na, ich stehe so ein bisschen auf einer anderen Seite. Ihr werdet sie wahrscheinlich als böse titulieren, denn ich habe mich, um ehrlich zu sein, in dem Film ganz schön gelangweilt, weil der plätschert. Das ist jetzt erstmal vollkommen wertfrei und ich weiß auch, dass er das in gewisser Weise irgendwie will, aber er plätschert so dahin und wir sehen hier über die 90 oder 100 Minuten ja doch eigentlich diesem jemandem beim Scheitern zu. Und er ist immer irgendwie einen Schritt, läuft er seinem eigenen Leben hinterher. Das hat mich irgendwann total gelangweilt, weil ich ihn eigentlich nur wachrütteln wollte und gedacht habe, Mensch Junge, nun pack doch mal irgendwie was zusammen. Natürlich, die Musik ist wunderschön. Ich habe auch heute irgendwie noch einen Ohrwurm davon. Und die Idee, diese Katze da einzubringen, die aber auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren wurde. Und das steht für mich so ein bisschen auch für den Film, dass die Coen-Brüder im Interview gesagt haben, ja, die Katze, die haben halt dann irgendwann gemerkt, sie wollen hier eine Geschichte erzählen und es fehlt so ein bisschen der Inhalt. Also nehmen sie diese Katze als Rahmenhandlung und ja fast schon als Witz ist das falsche Wort, aber es ist diese Katze, die nun wirklich diesen Film wie so ein Motor vorantreibt, wie so ein Wollknäuel, was sich eigentlich durch den Film zieht. Aber das hat diese ganze Lobhudelei auf den Film, klar, es sind die Coen-Brüder, da ist genauso viel Vorschusslorbeeren, glaube ich, bei vielen, wie es auch bei Tarantino der Fall ist. Es ist sowas, was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann.
Na, also ich finde auch schon, dass das mit der Katze, so entstehen Filme, ist halt eine super Idee gewesen. Manchmal hat man so spontane Ideen, ist halt wirklich nur ein Teil. Ich glaube, dieser Film funktioniert nach dieser Eisberg-Theorie von Hemingway, der gesagt hat, wenn du eine Kurzgeschichte schreibst, dann reicht das, dass du 10% von dem schreibst, was du über deine Figuren weißt. Wenn du gut schreibst und deine Leser einigermaßen klug sind, dann können sich die 90% imaginieren. Und so funktioniert dieser Film. Was ich noch so schön finde an ihm, er ist in so ein milchiges Licht getaucht und keine Einstellung, keine Szene schreit, ich bin große Kunst, schau mich an, wie großartig ich bin, da würde ich nämlich Anna widersprechen. Das ist alles in sich so selbstverständlich und die Szene, die Andreas genannt hat, wo Lewin Davis halt vor diesem Bud Grossman in Chicago steht, der wird gespielt, und hier nochmal darauf zu verweisen, wie genial hier das Casting gemacht worden ist, von Murray Abraham, der in Milos Formans Amadeus Antonio Salieri gespielt hat. Und wer war Antonio Salieri? Das war der immer der große Musiker sein wollte, aber eigentlich nur die große Kunst hatte, den größten aller Musiker, nämlich Amadeus, zu erkennen. Und hier sitzt er quasi als jemand, der das erkennen will und sagt, nee, ich sehe darin kein Geld, willst du denn nicht? Also die wissen das natürlich, deshalb besetzen sie ihn da. Und es gibt so viele, also wirklich mal ins Detail zu gehen, was das für einer ist. Anna, du sagst, du willst ihn wachrütteln, aber warum lässt er sich denn nicht von anderen, es gibt ja andere Figuren in dem Film, die für Anna ihn wachrütteln wollen. Warum lässt er sich denn nicht wachrütteln? Weil er nämlich doch Überzeugungen hat und die nicht aufgeben möchte. Und deshalb sehen wir auch am Ende jemanden wie Bob Dylan da sitzen, weil der kam und der hat den Erfolg, den Lewin Davis eigentlich verdiente. Also Lewin Davis basiert ja auch auf einem wirklichen Folksinger, der das nicht wollte. Aber warum hatte denn Bob Dylan diesen Erfolg? Weil Bob Dylan bereit war, alles aufzugeben. Selbst den Fork, als er dann beim Newport Festival seine Gitarre an Verstärker angeschlossen hat, war er bereit, den Fork umzubringen. Und Lewin Davis ist nicht bereit, den Fork umzubringen. Er hat Überzeugungen und lässt sich nicht von ihnen abrütteln. Und deshalb lebt er das Leben, das er lebt. Man kann das jetzt sehen, Es ist ein trauriges Leben vielleicht, aber jeder entscheidet selbst, wie er leben möchte. Und dazu stehen ja alle Figuren der Coen-Brüder, dass sie mehr oder weniger gescheiterte Helden sind. Aber alle bekommen die Chance zu sagen, ich will das so weitermachen.
Ich persönlich finde ja, die Filme der Coen-Brüder haben in den letzten Jahren manchmal auf einem eher oberflächlichen Niveau, aber tatsächlich dann doch funktioniert. In dem Genre zum Beispiel, in dem sie verhaftet gewesen sind, oder sei es auch Filme, die ich persönlich eher schwächer fand, sowas wie, war das Lady Killers?
Ja, Lady Killers,
da genau. Der fiel ganz raus. Burn After Reading konnte ich auch nur mittelmäßig drüber schmunzeln, war okay. Aber ich hatte nie in den letzten Jahren so das Gefühl, ich sitze wirklich einem Film gegenüber, der in sich so geschlossen gelungen ist und nicht nur auf der Genre-Ebene funktioniert, wie das jetzt bei Inside Llewyn Davis der Fall ist. Ich würde auch weiter schwärmen wollen, aber die Frage ist natürlich, wo bewegt man sich hin, wenn man irgendwie versucht, so einen Film irgendwie zu verorten, der sowieso nur dann funktioniert, wenn man bereit ist, sich von vornherein auf diese Situation einzulassen. Weil wenn man das Scheitern als Prinzip schon mal nicht sehen will in einem Film, wenn man das Gefühl hat, nee, ich will Menschen nicht beim Scheitern zugucken, das muss doch irgendwann jetzt mal hinhauen, dann wird der Film, glaube ich, nie funktionieren.
Ja, was heißt denn Scheitern? Also das ist eine Figur und ich bekomme als Zuschauer das Privileg, sie ein Stück weit zu begleiten und sie bei irgendetwas zu beobachten. Und wir wissen doch, wie die Coens arbeiten. Wo ist dieser schwarze Humor bei den Coens? Diese Episode mit John Goodman, das ist dieser Trip, ne? Mit dem Auto nach Chicago und vor allem wieder zurück. Da hält einer an und sagt, hey, wohin willst du? Nach New York. Okay, steig ein, ich will nämlich schlafen. Was macht der Typ? Er setzt sich auf den Nebensitz und schläft sofort ein, aber der schläft tot wie ein Stein da. Das ist natürlich ein Humor, der da ist. Und ich finde, sie verraten sich in keiner Szene. Und ich habe Figuren gesehen, also die wollen abtreiben, Figuren, die Mörder sind. Dexter ist eine Serie, die um einen Massenkiller funktioniert. Also ich habe auch, wenn man so will, ist das auch durchaus ein Antiheld. Ich habe kein Problem damit, dass er ein Antiheld ist. Und ich sehe darin, ehrlich gesagt, die große Kunst, einen Film zu machen, der funktioniert, um eine Figur, die jetzt nicht gut ist oder böse ist, sondern einfach nur ein Künstler. Und wie viele Filme über Künstler sehen wir denn eigentlich noch? Das ist ein Prozess, der, und du hast ihn super beschrieben, Andreas, verloren gegangen ist. Und ich glaube, da ist sehr viel drin. Das ist wirklich so ein Juwel, so ein Trüffel. Keine Ahnung, man will ihn sofort allen zeigen und sagen, guckt euch den an mit mir zusammen. Und das ist einfach toll. Und das ist ein Folkfilm, das macht Sinn. Also ich muss auch sagen, A Serious Man, das war der letzte Brüder. Die sind auch durchaus verbunden. Ne? Dieses Mythische durchleuchtet diesen Film. Also diese Winterlichter, dieses New York im Winter von 61. Da ist halt viel mehr drin. Da ist irgendwie eine Legende, eine Mythe. Da sind wirklich zwei Künstler drin, die sagen, wir machen Kino so wie nur die Coen-Brüder Kino machen. Ich glaube, wir können schon längst von einer Art Genre sprechen, den Coen-Brüder-Filmen.
Anna, ich wollte bei dir noch nachhaken, wie hältst du es mit den Nebenrollen? Ich fand ja auch ganz großartig, dass ja so Leute wie Carey Mulligan und Justin Timberlake halt irgendwie dass sie die mit in den Film reingeholt haben und ja auch so ein bisschen gegen den Strich ihrer Rollen besetzt worden sind in dem Film, oder?
Na, Carey Mulligan, die wertet für mich jeden Film auf und Justin Timberlake ist für mich mittlerweile auch ein besserer Schauspieler als ein Sänger, dass er nun hier jetzt beides vereint, auch wenn er nur zwei oder drei kleine Auftritte hat, das ist vielleicht auch ein bisschen was, dieses Episodenhaftige, dass ja eigentlich alle Schauspieler, genauso auch John Goodman, immer nur für eine Episode auftauchen und dann ausgetauscht werden, aber natürlich in dieser einen Episode, in der sie dann spielen, schauspielerisch auftrumpfen können. Und John Goodman, der gehört ja eigentlich auch mittlerweile zu den Coen-Brüdern, in jeden Coen-Brüder-Film rein. Es hätte ja eigentlich was gefehlt, wenn er nicht mitgespielt hätte.
Unterschätzter Schauspieler übrigens, John Goodman. Ich glaube, der kriegt nie die Lorbeeren, die er eigentlich verdient. Was der leistet, dieser Mann, nicht nur bei den Coens, bei Flight dieses Jahr.
Ja. Das sind aber häufig die Charaktere, die in den Nebenrollen besetzt werden und dann so ein wenig aus dem Blickfeld verschwinden. Auch zu Oscar Isaac, finde ich, kann man ruhig nochmal lobende Worte erwähnen. Er macht das ganz großartig in der Hauptrolle und auch als Sänger in dem Film, denn die Musik spielt natürlich eine der zentralsten, wichtigsten Rollen. Ihr habt es beide immer wieder erwähnt und deswegen ist es auch nur vernünftig, wenn wir selber ein wenig Musik aus dem Film hören, aus Inside Llewyn Davis, einer unserer Lieblingsfilme 2013, Hang Me, Oh Hang Me, von Oscar Isaac, selber gesungen. Super 8, der Rückblick auf das Kinojahr 2013 hier bei Detektor FM. Wir kommen zu einem Film, der im Sommer gestartet ist und der auch so etwas wie der vielleicht perfekte Sommerfilm überhaupt gewesen ist. Ich finde, er hat eine Grundstimmung getroffen, die ich fantastisch fand. Frances Ha von Noah Baumbach, auch einer der Lieblingsfilme von Anna Wollner in diesem Jahr. Anna.
Es ist mein absoluter Lieblingsfilm in diesem Jahr und das habe ich schon nicht erst im Sommer gesagt, sondern auf der Berlinale, wo ich ihn gesehen habe und wo ich das große Vergnügen hatte, mit der Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin Greta Gerwig zu sprechen, denn Frances Ha ist so ein bisschen so ein Film, Patrick wird damit wahrscheinlich seine Probleme haben, der mir aus dem Herzen spricht. Es geht eben um...
Ich habe nichts gegen dein Herz, Anna.
Es geht um die titelgebende Figur Frances, eine junge Frau Mitte, Ende 20, die am Anfang des Films mit ihrer besten Freundin in einer Wohnung in Brooklyn wohnt. Das klassische WG-Leben. Und es ist so ein bisschen der Lebensentwurf einer Generation. Wir sehen dieser Frances H. beim Leben zu. Das ist hier aufgebaut auf ein Jahr. Es ist vielleicht auch so ein bisschen der weibliche Gegenentwurf zu Oh Boy. Da waren es 24 Stunden im Leben von Tom Schilling. Hier sind es eben 365 Tage im Leben von Greta Gerwig bzw. Frances H. Und es ist kein Leben auf dem absteigenden Ast, aber ein Leben mit Veränderungen, denn zum Beispiel mit ihrer besten Freundin verbinden sie nicht nur viele schöne Erinnerungen, sondern auch so ein bisschen unterschiedliche Lebensgeschwindigkeiten. Die Freundin, beide haben fertig studiert, also sie sind so ein bisschen am Umbruch, an der Schwelle es klingt ein bisschen doof, Erwachsenwerden eigentlich. Die Freundin verdient mittlerweile Geld und offenbart ihr dann irgendwann, dass sie gerne näher an ihre Arbeit ziehen würde, nach Manhattan in ein besseres Apartment, ein Apartment, was sich Frances nicht leisten kann. Und wir sehen ihr jetzt in 5 Kapiteln beim Umziehen zu. Und dabei zieht sie nicht nur von Brooklyn einmal quer durch New York, um am Ende in Washington Heights rauszukommen. Sie hat zwischendurch auch nochmal eine Postadresse, hat ihre Klamotten in diesen typischen Storage-Boxen in Manhattan verstaut. Es ist eigentlich so ein bisschen, um auch hier eine Verbindung zu Inside Llewyn Davis zu ziehen, auch sie hinkt eigentlich ihrem Leben immer einen Schritt hinterher. Aber am Ende ist sie angekommen, am Ende ist sie erwachsen geworden. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich in diesem Film irgendwie zu Hause war. Und jetzt ihr.
Ja, Kais ist auch wieder zu uns gestoßen und auch der mochte den Film Frances H. ganz besonders.
Ja, ich kann Anna so ein bisschen zustimmen. Jetzt sitze ich hier gerade ein bisschen zu niedrig und muss mich erstmal in Position bringen. ja, ich kann Anna durchaus zustimmen. Der Film ist sehr großartig und er ist wirklich ein ziemlich gelungenes Generationenporträt, wie ich finde, der wirklich sehr gut am Puls der Zeit ist, weil er ja nicht nur sich nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene durch die Figur Frances H. mit unserer Generation auseinandersetzt, sondern auch so ein bisschen dieses intellektuelle Hipstertum, ja, auch so immer so eine unterschwellige Persiflage drauf ist. Das ist ganz deutlich in diesen Figuren, mit denen Frances rumhängt. Da ist dieser eine, ja, ist er erfolglos oder ist er überhaupt schon Drehbuchautor, der irgendwie versucht, für Saturday Night Live ein paar Sketche zu schreiben, mit dem sie dann immer zusammen rumhängt. Und das sind so Leute, also wenn ich mich da so in meinem Bekanntenkreis umsehe, dann sind da auch so ein paar Leute unterwegs, die sagen, ja, ich möchte mal das und das machen und irgendwas mit Medien machen. Und die leben so vor sich hin und hangeln sich von einem Job zum nächsten. Aber so richtig kommt das alles nicht in Fahrt. Und das ist halt was, was man in diesem Film auch sehr gut sehen kann, wie ich fand. Und dann spielt er natürlich auch noch auf einer Metaebene so mit diesen ganzen Filmen, die man so gesehen hat. Es ist sehr viel Nouvelle Vague drin.
Sehr viel Woody Allen.
Ja, das sind halt alles so Filme, wenn man sich so als, ich bin jetzt mal ganz, ganz böse und sage, pseudo-intellektueller Hipster hinstellt, dann sind das natürlich auch alles die Filme, die man selber gesehen hat oder gesehen haben möchte. Die Frage ist natürlich dann, was man inhaltlich selber mit rausgenommen hat. Aber das funktioniert sehr gut als ein Generationenporträt. Und dann mit diesem Zuhause ankommen. Ich finde das einfach insgesamt einen sehr schönen Film über jemanden, der sein Zuhause verliert und dann ein Jahr lang versucht, das wiederzufinden und am Ende findet sie dann eben ein neues Zuhause und wird selbstständig. Und das ist halt, glaube ich, auch so diese Reise, die Menschen in diesem Alter generell hinlegen müssen, eben wirklich alleine leben zu können und selbstständig leben zu können. Und sie zieht ja dann auch alleine in eine Wohnung, hat jetzt einen neuen Job, mit dem sie sich das leisten kann. Und das sind so Schritte, die man nach dem Studium halt irgendwie machen muss. Ich bin gerade selber so ein bisschen in der Situation, deswegen kann ich mich da sehr gut reinfühlen. Und mich hat der Film wirklich in dem Punkt sehr genau da abgeholt, wo ich stehe und hat das wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und es gibt, glaube ich, selten einen Film, der das so gut schafft, ohne irgendwie dabei prätentiös zu wirken und ein Bild zu zeichnen, das nicht stimmt.
Patrick schüttelt ein wenig mit dem Kopf.
Es geht nur so um Grundsätzliches. Also der Film ist in einem wunderschönen Schwarz und Weiß gehalten. Greta Gerwig ist schon lange, lange, sie kommt übrigens aus dieser Mumblecore-Szene, die, also diese kleinen, unabhängig produzierten Billigfilmchen aus Amerika, Anfang 2000er Jahre, wo Leute zusammen irgendwie die Straße entlang gingen und sich entgegengemurmelt haben. Sie ist eine der Schauspielerinnen, der wenigen, die daraus wirklich eine Karriere aufgebaut hat. Sie spielt das wirklich hervorragend. Anna hat das erwähnt, sie hat sogar Teile des Drehbuchs oder das ganze Drehbuch mitgeschrieben. Man merkt das auch, dass, glaube ich, so eine starke Frauenfigur auch von einer Frau mitgeschrieben werden muss. Wenn Männer sowas schreiben, ist das immer wieder kritisch. Der Film ist sehr lustig, sehr leicht. Ich finde, die Zusammenhänge habe ich auch gesehen. Ich finde, Nouvelle Vague tut mir schon sehr weh, nur weil man eine freie Kamera auf einer Straße hat und schwarz-weiß dreht, ist das noch lange nicht Nouvelle Vague, aber ich sehe, woran das liegt. Das Problem ist, und Kais hat es eigentlich wunderbar beschrieben, der Film funktioniert auch bei uns so gut, weil er eine gewisse Schicht zeigt. Eine weiße, relativ privilegierte Mittelschicht. Und ich glaube, man empfängt diesen Film sehr wohlwollend, wenn man selbst weitestgehend aus dieser weißen, privilegierten Mittels- oder ne, zum Teil privilegierten Mittelschicht stammt. Denn ihre Probleme, wenn man sie sich mal auf dem Blatt ansieht, die sind, sie ist arbeitslos, ne? Ihr wird immer wieder ein Job angeboten. Sie nimmt ihn nicht an, ja? Jemand, der wirklich darauf angewiesen ist, der nimmt diesen Job an. Und ich habe so ein bisschen, wir müssen schon sagen, das sind Luxusprobleme, mit denen sich dieses Mädchen Ende 20er Jahre rum. Man könnte sagen, Mädel wird mit 22 bisschen schneller erwachsen. Hier, wenn du Filme aus Afrika siehst oder aus, ne, Kinder, man kann schneller erwachsen werden. Sie wird es nicht. Ich weiß, Generationenporträt ist mir auch schon zu weit. Ich finde, man muss das nur so ein bisschen im Hinterkopf behaben. Mir hat das auch gefallen, weil er mich nämlich genauso anspricht. Ich glaube aber wirklich, dass dieser Film halt nicht so eine uneingeschränkte Resonanz bei allen finden wird, weil man kann durchaus sich hinsetzen und sagen, so Mädel, werd mal bitte jetzt erwachsen.
Ja, ich finde
das. Aber das Gleiche, was du eben bei Inside Llewyn Davis als ganz lobenswert und toll herausgearbeitet hast, wirfst du Frances Ha gerade so ein bisschen vor.
Nein, also dieses, stimmt gar nicht. Nee. Ich wollte, mir hat er ja sehr gefallen. Ich meine nur, ich finde, du kannst Inside Llewyn Davis genießen, ohne dass du ein Folksinger in den 1960er Jahren in New York Greenwich Village bist. Ich glaube aber, wenn du ein afroamerikanisches Kind aus den Slums von oder aus New Orleans bist und hast seit 30 Jahren seit Katrina irgendwie kein Haus mehr über den Kopf, du wirst dir dieses Mädchen ansehen und sagen so, ja, was ist das denn für ein Problem? Ich meine nicht, dass das jetzt ein großer Kritikpunkt ist. Ich meine nur, dass dieser Film etwas reproduziert, ein gewisses Milieu, das auch nur ein gewisses Milieu anspricht. Ich glaube, der Film hat durchaus, und es gab in Amerika unter gerade afroamerikanischen Kritikern, eine sehr interessante Debatte, der sagt, das ist wirklich ein Bild, man reproduziert sich da selber, man darf das im Kino, Milieus dürfen sich selbst reproduzieren, aber man soll nicht erwarten, dass er jetzt universell quasi funktioniert.
Ja, damit würde man ja den Film auch ein bisschen überfordern, wenn man das von ihm verlangen würde. Also diesen universellen Anspruch, den hat...
Es gibt keine schwarzen Figuren in dem Film. Warum gibt es da keine großartigen afroamerikanischen Figuren? Aber das
macht Woody
Figuren.
Allen seit 40 Jahren.
Nee, das ist übrigens die einzige Komponente, die nicht funktioniert bei dem Film, ist Woody Allen. Da sollten wir uns alle nochmal zusammensetzen und ein paar Woody Allen-Filme gucken. Da werden wir ganz schnell sehen, dass der mit Frances Ha wirklich sehr wenig zu tun
hat. Nö, ich finde durchaus, dass der Anspruch, so eine Art Manhattan in klein zu sein, das ist in dem Film durchaus... man hängt ja... Wo hängt man einen Film hin, ja? Also
nicht bei Woody Allen.
Nein, da sind Ansätze sind da zu erkennen, wo sich ein Filmemacher orientiert, wo er seine Vorbilder sieht, und denen zollt man auch Respekt in der Art und Weise, wie so ein Film gestaltet ist. Und das macht Frances Ha, wie ich schon finde, auf eine sehr wunderbare Art und Weise. Diesen universellen Anspruch würde ich von so einem Film gar nicht verlangen wollen. Es geht doch um das Porträt einer Frau, die schon allein aufgrund ihres eigenen Lebensweges ja gar nicht universell sein kann für irgendetwas anderes, außer das, was sie irgendwie selber ist. Die Frage ist, wie kommt sie rüber? Wer schafft der Film, ist irgendeine Art und Weise von Sympathie für diese Hauptfigur zu wecken? Und das schafft er durchweg. Also da bin ich immer dabei. Ich habe nie das Gefühl irgendwie, dass da eine große Distanz existiert. Auch wenn ich jetzt vielleicht sagen würde, ich fühle mich jetzt unbedingt nicht in der gleichen Lebenssituation. Ja, und trotzdem bin ich irgendwie bei ihr. Da fallen so tolle Sätze wie, ich mag Dinge, die wie Fehler aussehen. Dieser Satz, der rammt irgendwie so ein Gefühl irgendwie hinein, anders sein zu wollen, als es andere Leute von einem erwarten, und darauf auch bitteschön irgendwie so ihr eigenes Recht zu haben. Da muss man doch jetzt gar nicht irgendwie jetzt von dem Film jetzt irgendwie noch etwas darüber hinausgehendes erwarten.
Der Film,
und, ja. Wenn man mal, also klar, wir haben jetzt Greta Gerwig, der Film ist ja eigentlich von Noah Baumbach, der hier Regie geführt hat. Aber trotzdem, Greta Gerwig, tut zwar ein bisschen weh, aber es ist auch nicht ganz richtig, trotzdem macht man es immer wieder, kann man eigentlich in einen Topf werfen mit Lena Dunham, der Erfinderin und dem Brain hinter der HBO-Serie Girls. Natürlich liegen hier die Vergleiche sehr nahe. Die kennen sich, die gehen abends zusammen was trinken, also Lena Dunham und Greta Gerwig, das ist alles so ein bisschen eine Mischpoke, aber es sind trotzdem zwei starke Frauen, die gerade so ein bisschen nicht in Hollywood, aber im amerikanischen Kino Fuß fassen, im amerikanischen Fernsehen Fuß fassen, die zwei für sich stehende Produkte, die natürlich eine gewisse Zielgruppe haben, die ein gewisses Milieu abbilden, aber die trotzdem mit ihren Produkten etwas kreiert haben, was angenommen wird. Also Frances Ha ist jetzt nicht unbedingt die Kinoversion von Girls, aber es sind trotzdem irgendwie Parallelen erkennbar und es sind Sachen, die funktionieren und die von Frauen gemacht worden sind, was in Amerika keine Selbstverständlichkeit ist.
Ich finde das gut, aber ich finde, jede Folge von Girls hat mehr Street Credibility, würde man sagen, als wirklich jede Minute von Frances Ha. Guck dir mal, wie da mit Körpern umgegangen wird. Ich glaube, ein Vergleichsfilm ist eher Gloria aus Chile, wo es auch um eine Frau geht, die versucht, sich im Leben zurechtzufinden. Die Frau ist wesentlich älter. Sie ist auch weiß. Aber ich hatte das Gefühl, und ich finde die beiden Filme, vielleicht liegt es daran, dass wir sie beide auf der Berlinale gesehen haben, wenn ich mir ansehe, wie Gloria, eine Frau, ein gut Ende 50, versucht, einen Mann zu finden, in Lachtherapien geht und das Leben ihr immer wieder Beine stellt, hatte ich da wieder das Gefühl, es wird nicht geschönt. Ich hab nichts gegen Frances Ha. Ich will das nochmal sagen. Es ist ein guter, unterhaltsamer Film, aber hier sind alle schön. Diese Jungs, guck mal, ich habe hier ein paar Fotos wieder aufgewertet.
Adam Driver ist alles andere
als doch, schön. Die sehen hier alle schön aus. Die haben Sixpacks, sind alles so, oder sind so Pseudo-Hipster, haben keine Pickel im Gesicht, lesen natürlich alle Nietzsche und Kafka und das ist so ein Wunschsystem, weißt du? Und wenn ich mir Gloria ansehe, dann weiß ich, das ist im Hier und Jetzt, das ist im jetzigen Chile. So eine Frau gibt es auf der Straße 50. Ich habe das Gefühl...
Aber Frances Haas gibt's auch.
Nee.
Die sind einfach nur...
Wir wünschen uns, dass es sie geben würde. Wenn so eine Frau wie Frances Haas auf der Straße tanzt, dann wechselst du die Straßenseite, weil du weißt, es ist eine obdachlose Irre.
Du gehst auf sie nicht zu. Also und da würde ich jetzt einfach mal ganz, ganz
krass aber auf Gloria, die mit einer Pumpgun mit Paintball auf andere Figuren steht, auf die würde man zugehen, weil man die nicht für eine Irre hält.
Nee, dann ist
also
er schon
vorbei. Ich würde jetzt hier nochmal ganz krass reingrätschen und sagen, Patrick, was du dem Film vorwirfst, ist im Prinzip, dass diese Figuren ja irgendwie so komplett aus der Luft gegriffen sind. Klar, zu einem gewissen Grad ist das natürlich eine Dramatisierung, Überspitzung, aber das sind schon echte Charaktere. Solche Leute triffst du auf der Straße. Ich weiß ja nicht, mit was für Leuten du rumhängst.
Diese beiden Jungs, die nichts machen und in dem teuersten Manhattan-Apartment aller Zeiten wohnen und natürlich die Miete und den Strom so bezahlen können, als wüssten sie,
natürlich, weil sie reicher
Daddy. Privilegiert sind.
Reicher ja, Daddy. Das ist doch aber der... Also, ich meine, der Punkt an dem Film ist ja auch irgendwie, dass Frances Ha eben nicht so mega privilegiert ist wie diese ganzen Leute, die sich die super tollen Hipster-Wohnungen in Brooklyn leisten können. Und das macht der Film ja auch irgendwie ganz unterschwellig, dass er immer zeigt, dass Frances Ha irgendwie nicht so ganz da reinpasst. Sie ist dann eben... Die wird dann in irgendwelche Smalltalk-Geschichten verwickelt und auf die Spitze treibt das natürlich mit diesem Dinner bei dieser Anwaltsfamilie. Ja, das ist kurz bevor sie nach Paris fliegt, wo sie dann wirklich kein Fettnäpfchen auslässt. Und dann dreht sie das aber und sagt wieder so einen wunderschönen Satz über Beziehungen und sowas. Das sind einfach so kleine Momente, wo man dem Film ansieht, okay, da ist eine Figur, die passt nicht in ihre Umgebung rein, aber und sucht eben ihr Zuhause und diese Reise dahin erzählt er halt einfach.
Ich finde allein schon die Tatsache, dass wir uns ja eine Viertelstunde lang über einen kleinen Schwarz-Weiß-Film wie Frances Ha unterhalten, ist schon mal bemerkenswert für sich per se für diesen Film, der auf jeden Fall zu den sehenswerten Filmen des Jahres 2013 zählt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird so eine Art Film werden, der einer gewissen Generation so eine Art Kultstatus bekommen wird. Absolut. Frances Ha von Noah Baumbach. Super 8, der Kinojahresrückblick. Manchmal sind große Sprünge notwendig und von Frances Ha zu Osama Bin Laden ist es wirklich ein sehr, sehr großer Sprung. Wir machen ihn jetzt trotzdem, weil wir zu einem der vielleicht politisch interessantesten Filme des letzten Jahres kommen. Zero Dark 30 von Catherine Bigelow mit einer großartigen Jessica Chastain in der Hauptrolle. Der Film, ja, wie soll man sagen? Er zeigt die Jagd nach Osama Bin Laden, die Suche nach den Hintermännern von den Terroranschlägen des 11. September 2001. Es ist so eine Art akribische Rekonstruktion dieses Prozesses, nach ihm zu suchen, ihn aufzuspüren. zum Teil mit Foltermethoden von Leuten, die man gefangen genommen hat, zum Teil aber auch durch andere Geheimdiensttätigkeit, um an Informationen zu gelangen, wo hält der Mann sich auf, wie kann man ihn schnappen, und dann eben im letzten Drittel des Films tatsächlich der Einsatz der amerikanischen Eliteeinheit um Zero Dark Thirty, um 0.30 Uhr morgens, der Angriff auf das Haus. Das ist für mich wirklich eine der spannendsten Sequenzen, die ich überhaupt seit langem im Kino gesehen habe. Sie macht das so fantastisch. Catherine Bigelow, sie hat ein so großes Feingespür für die Kombination von Action und Spannungselementen, die einen wirklich packt. Und auch selbst wenn man weiß, wie das Ganze ausgeht, das spielt überhaupt keine Rolle. Man sitzt so gefesselt im Kinosessel und schaut sich das an. Aber die Spannungselemente sind natürlich nur das eine, was diesen Film so großartig macht. Das andere ist die Hauptfigur, die Agentin Maya, die es eben wirklich gab, die tatsächlich eine zentrale Rolle gespielt hat bei der Jagd nach Osama bin Laden, die wirklich großartig verkörpert wird von Jessica Chastain. Und dann kommt und passiert etwas, was ich absolut merkwürdig finde, noch bis heute. Der Film gilt lange Zeit als absoluter Oscar-Kandidat, wird gehypt in den USA bis über den Klee. Es führt eigentlich fast keinen Weg dran vorbei, und auf einmal haben wir eine Debatte, die sich an dem Thema Darstellung von Folter entzündet in diesem Film, und der Film driftet ins Abseits, hat auf einmal keine politische Lobby mehr. Am Ende kriegt Catherine Bigelow nicht mal mehr eine Nominierung als beste Regisseurin. Dass man ihr nicht den Hauptpreis gibt, das mag man ja noch verstehen, dass man sie für diesen Film nicht mal mehr nominiert hat, ist in meinen Augen wirklich ein Skandal. Der Film wird abgespeist mit der Trophäe für bestes Sound Editing. Das ist der einzige Preis, den er bei den Oscars gewonnen hat. Eine größere Ohrfeige kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und dabei ist es eigentlich letzten Endes eine Scheindebatte, die um diesen Film geführt wurde. Denn wenn man ihn sich sehr genau anschaut, dann merkt man, dass es da durchaus eine Position gibt, die diese Regisseurin hat. Sie zeigt eben durchaus, dass Folter auch mit dazu beigetragen hat und dass es in den USA zu einem leider Gottes legitimen Mittel geworden ist, um an Informationen zu gelangen. Es passiert, es findet statt, tagtäglich. Bis heute ist Guantanamo nicht geschlossen worden, auch wenn es eigentlich das war, was er als erstes vorhatte, als er zum Präsidenten gewählt worden ist. Aber nein, es existiert nach wie vor. Und insofern spiegelt der Film ein wenig natürlich auch die politischen Verhältnisse in den USA wider. Dass er daran am Ende gescheitert ist oder letzten Endes aufgelaufen ist in den USA, ist bemerkenswert, aber in meinen Augen eben kein Einwand gegen diesen Film, den ich persönlich für wirklich einen der absolut besten des Jahres 2013 halte.
Absolut. Also wirklich die Rekonstruktion dieser Mission war fantastisch. Du hast es schon erwähnt, Jessica Chastain spielt diese Figur, diese Frau, von der wir ja nichts wissen, so wie es ja mit der richtigen Maya ist, von der wir nicht mal wissen. Also wir wissen nur, dass sie da bei der CIA arbeitet und diese Mission wohl geleitet hat. Was wunderbar spannend ist in diesem Film, ist, wie Anna nicht so stark durchatmen. Ich bin noch nicht fertig mit meinen Argumenten. Ist es langweilig, dann schalte ich doch weg. Nein. Ich wollte nur sagen, diese Rekonstruktion war super spannend, wie diese Frau wirklich alles, sollte sie eine Familie haben oder ein Privatleben, alles hinter sich lässt, ja, um nur diesen einen Fall zu lösen. Und eigentlich wird sie ja eher durch Zufall auf Osama bin Laden aufmerksam gemacht, ja. Also es gehen Jahre rein, um diesen Mann zu finden, der sich ja in Abbottabad in Pakistan verschanzt hat mit seiner Familie. Und dieser Film ist super spannend, wie er mit Elementen spielt. Du hast recht, Catherine Bigelow hat ein wunderbares Händchen, dieser Moment, wie das Auto da reinfährt und weiß nicht, ist das jetzt ein Informant oder ist das eine Falle und wird dieses Auto in die Luft gehen. Und du siehst einfach nur ein Auto auf die Kamera zufahren. Es ist nichts, wirklich kein 3D, kein gar nichts, kein Shishi. Ein Auto, was auf die Kamera zufährt, und das ist diese Spannung, die dich in
deine Hitchcock-Moment, ganz großer Hitchcock-Moment.
Und wir haben ja erwähnt, Frauen in Hollywood, Anna hat das gerade gesagt, bei Frances Ha, es ist natürlich eine Ohrfeige, wenn man sagt, wir haben schon eine Regisseurin, die einen Oscar schon hat, wollen wir auch mal sagen, ja, für The Hurt Locker, sie nicht zu nominieren und die wenigen Frauen, die schon Filme machen, dann nicht wenigstens so zu ehren und zu sagen, du bist wenigstens auf der nominierten Liste, auch wenn wir durch die politische heikle Lage des Films, die ich gar nicht so heikel finde, aber gut, ich bin kein Amerikaner, wenigstens auf die Liste zu bringen.
Ne? Ich finde ja nicht, dass sie per se nominiert werden sollte, nur weil sie eine Frau ist. Ich finde, sie sollte nominiert werden, weil sie einen großartigen Film gemacht hat.
Aber ja, da gibt's ja bei den Oscars es ist vielleicht eine Verschwörungstheorie, aber dass er nicht nominiert worden ist, weil halt die Macher von Lincoln diese Folterdebatte immer wieder angefeuert haben und Ben Affleck mit Argo dann am Ende so ein bisschen als lachender Dritter da rausgegangen ist, weil alle anderen Beteiligten so damit beschäftigt waren, sich gegenseitig selbst zu demontieren, schon im Vorfeld der Oscars, dass Ben Affleck sich das von außen angeguckt hat und dann mit einem relativ mainstreamigen Polit-Thriller ja wirklich als lachender Dritter aus der Nummer
rauskommt. Als hätte er Steven Spielberg nötig, ne? Also es ist ja nicht so, als ob er es nötig hätte.
Ja, und ich finde, die Unterschiede könnten ja größer nicht sein, ne? Also Ben Affleck erzählt einen geradlinigen Film, bei dem am Ende jeder Amerikaner sich ins Fäustchen lachen kann. Schau mal, wie schön wir den Iranern eins ausgewischt haben. Ja? Wie dumm die eigentlich sind und wie toll und gut unser Geheimdienst funktioniert. Und den haben wir da so ein richtiges Schnippchen geschlagen. Ist zwar in den 70er Jahren passiert, aber egal, gibt uns heute trotzdem ein gutes Gefühl, wenn wir das anschauen. So funktioniert Argo von Ben Affleck. Und dann kommt eben Catherine Bigelow mit so einem Stachel daher und sagt, ja, sorry Leute, aber wir foltern gerade und das ist vielleicht menschenrechtlich gar nicht so in Ordnung, was wir hier machen. Und ist das jetzt eigentlich wirklich die richtige Art und Weise, um an Informationen zu gelangen, selbst wenn wir am Ende damit den Staatsfeind Nummer eins abholen?
Ich frage mich gerade auch mal darüber reden, wie sie das zeigt. Also diese letzten 30 Minuten des Films, die ja eigentlich eine Videospielästhetik haben, wo diese SEAL-Sondereinheit mit Nachtsichtgeräten, aus deren Augen wir eigentlich gucken, durch ein dunkles Gebäude rennt. Das ist ja eigentlich an Spannung kaum zu überbieten, obwohl wir ja eigentlich wissen, wie es ausgeht.
Ja. Aber Kais wollte auch noch ganz kurz einhaken.
Ich wollte gerade noch mal in diese Folterdiskussion einhaken, die, ich konnte nicht umhin, das Ganze irgendwie so ein bisschen im Kontext zur TV-Serie 24 zu sehen, die ja Anfang der 2000er, glaube ich, relativ erfolgreich lief mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle.
Ja, da wurde ja gefoltert, was vor die Nase kam, ja?
Genau, also, und da, also es war jetzt nicht so, als hätte man das irgendwie unhinterfragt hingenommen. Und ich frage mich einfach, warum jetzt dieser Film so dermaßen abgewatscht wurde, aber 24 weiß Gott, wie viele Emmys bekommen hat und Golden Globes und ziemlich derbe gefeiert wurde.
Ich glaube, das ist relativ einfach. Also
in
24 wird erfolgreich gefoltert. Also jeder Mensch, den Jack Bauer vor die Linse bekommt und dem er den Arm umdreht und im Zweifelsfall ja auch irgendwie das Erschießen androht und das ja auch hin und wieder macht in der Serie, liefert am Ende eine wichtige Information, die dazu beiträgt, Amerika zu retten. Was Catherine Bigelow zeigt, ist, die Informationen, die wir von Leuten kriegen, die gefoltert werden, die sind am Ende vielleicht gar nicht das, was ausschlaggebend ist, um an irgendeine wichtige Information zu kommen. Und sie macht ja vor allem auch etwas, sie zeigt uns ja auch die Menschen, die da sind, die in diesen Foltergefängnissen drinne sitzen, die da ja irgendwie einen Prozess über sich ergehen lassen, der einfach menschenunwürdig ist. Ganz egal, was das für ein Mensch ist und was für kriminelle Taten er begangen hat. Das geht halt einfach nicht. Man kann sich nicht der Mittel bedienen, die man vorgibt zu bekämpfen.
Und dabei stellt sie das auch nicht aus. Ne? Man hätte das, also jetzt rein nochmal in den Film zu gehen, ne? Und drauf zu gucken, wie sie diese Folter, es gibt ja, eigentlich sind es ja nur zwei Foltersequenzen, wie sie die zeigt. Also der Film fängt an, Schwarzbild, und wir hören 9/11, ohne es zu sehen. Ja? Also wir haben einen Ton und dann sehen wir, wie die Agentin Maya einen Verdächtigen foltert. Und ich muss sagen, daran entzündete sich die Kontroverse, vor allem bei weißen Bible Belt Senatoren, die im Senat sitzen. Ich finde, filmpolitisch ist das super gelöst, weil du hast 9/11 gehört und du siehst, aha, das war die Folge davon. Die Amerikaner haben die Folter nicht nur eingeführt, das haben sie davor gemacht, aber durchaus benutzt, um dieses Verbrechen zu sühnen, beziehungsweise Osama Bin Laden zu finden und ihn umzubringen. Ich muss aber sagen, ich finde es interessant, dass du geläutert bist, Andreas, denn ich erinnere mich, als wir den Film Anfang des Jahres besprochen haben, warst du ja durchaus sehr hin und her gerissen, was die Darstellung der Folter zeigt, beziehungsweise überhaupt sie zu zeigen. Wir hatten ja eine sehr angeregte Diskussion und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dich da auf die, jetzt bist du ja auf meiner Seite, finde ich ja gut, aber.
Ja, nein, ich finde, der Film hat einfach, der macht dieses Spektrum auf, wo man sich hinbewegen möchte, welche Art und Weise von einer Lesart man irgendwie nehmen will. Ja, man wird nicht auf einen bestimmten Weg geleitet und muss dies so oder so interpretieren. Es ist ja auch nicht so, dass die Art und Weise, wie dort Folter dargestellt wird, völlig kritiklos bleibt. Ja, also man ist ja als Zuschauer genötigt, sich eine eigene Haltung dazu zu entwickeln, zu dem, was man dort irgendwie sieht auf Klar. der Leinwand. Ne? Und das ist halt vielleicht das, was am Ende den Film halt irgendwie ausmacht und ihn besonders macht. Neben der Ästhetik, Anna, du hast es angesprochen, Videospielästhetik, meintest du vorhin, impliziert das, dass du meinst, es ist eher abgenutzt oder hat es dir gefallen, so wie sie es inszeniert hat?
Nee, es hat mir gefallen, weil es ja in dem Moment also die Wirkung natürlich erzielt hat.
Wenn man sich überlegt, wie damals, als der Präsident vor die Nation getreten ist und also Barack Obama gesagt hat, wir haben ihn, dann haben ja nicht nur chinesische Sender, auch amerikanische Sender per Videospielanimation das nachgestellt, damit sich das alle vorstellen können, wie das ist, weil es hieß dann, wir haben ihn umgebracht, eingeäschert und weggeworfen, so damit kann er ihn bloß irgendwie, keine Ahnung, Körper ist immer kritisch. Dahingehend war das auch wieder sehr klug, also ich kann da Anna nur sehr zustimmen, also diese Computerspielästhetik ist ja etwas, was immer wieder in Actionspielen angewendet wird, war ja hier sehr effektiv.
Aber das ist ja was sie auch nicht zum ersten Mal gemacht hat. Ich erinnere mich da an einen Film, den sie in den 90ern gedreht hat, Strange Days, Da gibt es ja auch relativ ausufernde Sequenzen aus der Ich-Perspektive von Menschen. Das ist jetzt auch was, was sie schon mal eingesetzt hat und wo sie sich vielleicht auch irgendwie selber reproduziert hat. Und irgendwie kann man ja auch ein bisschen vorwerfen, dass man diese Sequenz jetzt auch auf andere Art und Weise hätte erzählen oder hätte drehen können und dass sie sich jetzt einfach nur wiederholt hat.
Ja, das wäre vielleicht nicht.
Das ist eine Handschrift einer Regisseurin. Wie viele Regisseure? Wes Anderson, der die Einstellung wiederholt in jedem Film, wie es nur geht. Ich würde das eher als eine Handschrift begreifen.
Ich glaube, eine andere Art und Weise, es zu inszenieren, hätte den Film auch weniger spannend gemacht. Und darum ging es ihr natürlich am Ende einfach auch schon aus dieser Geschichte heraus, etwas mit filmischen Mitteln Spannendes zu machen, wobei es natürlich letztlich auch etwas ganz Leichtes gewesen wäre, den Film in so einem heroischen Stück enden zu lassen. Ja, am Ende hat sie es geschafft. Ja, sie hat irgendwie den richtigen Link gefunden. Und das macht der Film ja auch nicht. Ne? Also wie erleben wir sie denn am Ende, als sie in diesem Flugzeug sitzt und sich nochmal den Leichnam anschaut? Sitzt da eine erfolgreiche, jubelnde Agentin, die froh ist, dass sie nach 10 Jahren endlich diesen Feind geschnappt hat, oder sitzt da nicht eigentlich eine total gebrochene, in sich zerrüttete Figur, die einfach leer ist und gar nicht mehr weiß, was eigentlich in ihrem Leben sie noch antreibt, nachdem dieses Kapitel irgendwie abgeschlossen ist?
Vor allem allein sitzt sie da.
Sie sitzt allein, natürlich, natürlich. Da ist kein Platz für Helden mehr am Ende dieses Films. Ja, was soll man sagen? Zero Dark Thirty von Kathryn Bigelow. Wer ihn nicht gesehen hat, bitte nachholen. Super, Achte, der Rückblick auf das Kinojahr 2013 hier bei uns in der Sendung. Wir nähern uns allmählich dem Ende. 2 Filme haben wir noch und wir haben hier einen herausgewählt, der dürfte wahrscheinlich von allen, die wir bislang in der Sendung haben, wirklich derjenige gewesen sein, der am wenigsten Aufmerksamkeit gefunden hat, der bei vielen Kritikern auch wirklich spektakulär durchgefallen ist. Ich habe Rezensionen gelesen, die haben den Film von vorne bis hinten verrissen. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, sie haben wahrscheinlich einfach das künstlerische Konzept nicht verstanden, was dahinter stand. Die Rede ist von Computer Chess von Andrew Buchalski. Patrick.
Es ist, also diesen Film vorzustellen, ist wieder eine große Ehre, wie ich diesen Abend nur diese Ehre habe, großartige Filme vorzustellen. Es ist ein unverschämter Film, ein dreister Film, ein rotzfrecher Film, der aber gleichzeitig auch bewegend ist und zu Himmel schreiend komisch. Und da verzeiht man ihm noch einiges Kantige und Anhieb. Worum geht's eigentlich? Also Andrew Buchalski hat diesen Film gedreht. Es geht um ein, wie der Titel schon sagt, um ein Turnier, wo sich ganz große Nerds treffen. Also noch lange bevor das Wort Nerd irgendwelche Bedeutung hatte, treffen sich ja die größten Nerds an einem kleinen Motel an der Ostküste. Das ist das Amerika der 1970er, 80er Jahre. Und die schleppen alle ihre großen Computer an. Was haben die gemacht? Studenten, Ivy League, kommen von überall her aus Amerika, saßen ihr ganzes Jahr lang dran, um Computerschachprogramme zu programmieren und werden die jetzt gegeneinander antreten. Und eigentlich sehen wir dieses Turnier an diesem Wochenende und es passieren aber so die unmöglichsten Dinge da. Also es gibt einen, der findet sein Zimmer nicht, es gibt Katzen, es gibt eine verrückte New Age Gruppe, die immer diesen Tagungsraum besetzen möchte. Dabei wollen diese Nerds und Freaks da ihre Computer gegeneinander antreten. Dann gibt's einen Agenten, der plötzlich sagt, hey, hier, tolle Technik, sollten wir vielleicht auch mal verwenden. Es gibt eine Frau, meine Güte, da sind nur Männer in ihren Ringelpullovern, große Nerdbrille, sehr schlecht gestutzter Bartwuchs oder Gesichtsbehaarung. Es gibt ja auch ganz lustige Schnurrbärte. Also lange, lange bevor es sowas wie Hipster gab, das waren eigentlich die Ur-Hipster, die waren aber natürlich super uncool. Was Andrew Buchalski aber hier schafft in Computer Chess, ist wirklich einen Film zu machen, den er auf einer super alten Sony-Digitalkamera gedreht hat. Sprich, du hast visuell körniges Bild, 4:3, schwarz-weiß und plötzlich Loops im Ton, im Bild, Farbe, dann ist die Farbe wieder weg. Also als ob Bild und Ton machen würden, was sie will, so wie die Figuren machen, was sie wollen. Es ist eine totale Freiheit in diesem Film. Er ist super lustig, sehr intelligent. Es war einfach eine, ja, wie Urlaub für die Augen. Also weil man sieht das nicht alle Tage und es hat einfach nur Spaß gemacht, diesen Film zu sehen.
Ich finde, das, was den Film eigentlich so bemerkenswert macht, passiert ja eigentlich erst so im Verlauf dieses Films. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist etwas, was sich, wie ich finde, auf eine sehr intelligente Art und Weise in diesen Film hineinschleicht. Deswegen habe ich von einem künstlerischen Konzept vorhin gesprochen. Es ist ein Film über Nerds, während der Film selber immer nerdiger wird, je länger er dauert. Ja, dass der auf einmal farbig wird, das passiert ja erst im Verlauf, im weiteren Ende des Films. Auf einmal, ja, handelt es etwas von künstlicher Intelligenz. Auch darum kreist ja dieser Film. Und auf einmal habe ich dieses Gefühl, ja, dieser Film hat auf einmal selber eine eigene Intelligenz entwickelt. Ja, indem er einfach beschließt, nee, ich bin jetzt auf einmal ganz anders. Auf einmal schalte ich die Farbe an. Auf einmal habe ich einen Loop drinne und Ton und Bild sind irgendwie asynchron zueinander. Nö, ihr habt das jetzt so gewollt. Ich habe aber meine eigene Intelligenz und sage jetzt, nö, können wir auch ganz anders machen, als ihr das normalerweise gewohnt seid. Das kommt ja am Anfang ein bisschen so her wie so eine Mockumentary, ja, so als hätten wir es eigentlich mit einer fiktiven Dokumentation zu tun. Und erst im Verlauf des Films kriegt man irgendeinen Spitz, wenn man aufpasst, was der sich dabei eigentlich künstlerisch gedacht hat mit diesem Film. Das finde ich unglaublich klug und auch mutig, sich dann so eines Themas anzunehmen wie Schachcomputer. Ich spiele selber sehr gerne Schach und dann sehe ich da diese Computer gegeneinander spielen und der eine Computer sagt auf einmal, nee, stell den Turm dahin. Da wird er zwar sofort geschlagen, aber der Computer hat halt seine eigene Idee von diesem Spiel. Ja, man selber sitzt davor und schmunzelt irgendwie so ein bisschen in sich ein. Ich finde es großartig.
Ich muss jetzt auch einfach mal in diese allgemeine Lobeshymne einstimmen. Ich fand den Film auch super großartig, einfach weil er auch so eine wunderschöne Atmosphäre kreiert hat. Durch diese alte Digitalkamera, die sie benutzt haben, mit diesem ja Videobild in Schwarz-Weiß. Man hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, man guckt sich so ein Home-Video an, das irgendjemand gedreht hat, der da mit der Kamera rumgelaufen ist. Es gibt sogar, glaube ich, eine Figur, die da ständig mit der Videokamera rumläuft.
Die filmen sich selber dabei.
Aber was ich an diesem Film so interessant fand, ist eigentlich, dass er uns mal ins Gedächtnis ruft, wer eigentlich diese Leute sind, denen wir Patricks iPad und sein iPhone und die Computer, die hier rumstehen, zu verdanken haben. Das sind pickelige Nerds gewesen, die ihr Leben lang in irgendwelchen Kellern zugebracht haben oder in irgendwelchen Garagen und an irgendwelchen holzvertäfelten Kästen geschraubt haben und dann nichts Besseres zu tun hatten, als sich in irgendeine billige Absteige irgendwo an der Ostküste zu setzen und die mit Schach gegeneinander antreten zu lassen. Und das sind solche Leute, denen haben wir jetzt quasi das Internet zu verdanken. Es ist nicht umsonst als Running Gag eine Katze drin in diesem Film oder mehr ein Zimmer voller Katzen eigentlich, was man so quasi auch so ein bisschen als Symbol für das Internet.
Das ist das Internet, ja, das sind die ganzen Katzenbilder, ja.
Also das ist irgendwie vielleicht ein bisschen eine platte Symbolik, aber das ist, finde ich, sehr gut gemacht und einfach mal so ein Film, der einem wieder ins Gedächtnis ruft, dass eben nicht die coolen Tumblr-Kids damals in ihren Garagen saßen, sondern wirklich Nerds mit Flaschenböden als Brillengläser und urhässlichen Ringelpullover.
Naja, und vor allem, sie waren die Außenseite damals. Heute ist es ja cool, Nerd zu sein. Und diese ganze Ästhetik ist ja heute sehr normal. Man sieht jetzt so, die Leute laufen jetzt so rum, wir auch. Und was ich aber sehr schön fand, Andrew Bujalski, vielleicht zwei, drei Worte zu diesem sehr intelligenten Regisseur. Der kommt auch aus dieser Mumblecore-Ecke. Das ist vielleicht so ein Wort, das wir beibringen unseren Hörern in dieser Variante. Mumblecore, also diese Filme, wo nur genuschelt wird. Und er ist einer der Regisseure, der sich vielleicht am konsequentesten weiterentwickelt hat. Und das ist ja wirklich jetzt schon sein erfolgreichster Film. Von allem, weil im Gegensatz zu Deutschland, in Amerika wird der Film geliebt. Es ist ein Kultfilm mittlerweile. Und was da an Ideenreichtum drin ist in dem Film, ohne dass das wirklich solarpolar fabriziert wird, weil Andreas hat das sehr schön beschrieben, es ist ein Prinzip, ein ästhetisches Prinzip dahinter. Es ist ein intelligenter Film, ohne seine Intelligenz auszustellen. Und ich fand vor allem sehr schön, wie er auch was Düsteres hat. Also die Musik wabert ja plötzlich und am Ende haben wir eine Einstellung. Ich will vielleicht nicht zu viel verraten, aber dann sagt Stanley Kubrick Chapeau, was da passiert an diesem Moment. Also das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also und das war einfach so eine Überraschung. Man sieht da und das ist halt im Kino, sehen wir halt mal die Formel so gespielt, mal die Formel so gespielt. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und es ist ja auch ein Period Piece. Also diese ganzen Kostüme, diese Zeit, ich habe das wirklich gerochen fast, wie sich in diesem Hotel die Leute bewegen.
Und ich finde, sie sind auch so liebevoll im Umgang miteinander. Also ja, die Art und Weise, wie diese Menschen miteinander ihre Schachcomputer aufeinander spielen. Es ist ja wirklich eine der schönsten Liebesszenen des letzten Kinojahres ist, wenn der Mann die Frau dazu einlädt, mit ihrem Schachcomputer doch zu ihm aufs Zimmer zu kommen. Wir könnten doch mal beide die Computer gegeneinander Schach spielen.
Ja, und er wollte das ja nicht richtig zulassen. Und Schach ist ja sehr cool dieses Jahr gesehen, wie bei der Schach-WM mit Carlsen, dem neuen Schachweltmeister. Also der Film hat auch wieder was sehr Aktuelles getroffen. Und stimmt, vielleicht war da Steve Jobs irgendwo im Hintergrund zu sehen.
Wer weiß. Also bei Computer Chess, da brechen wir alle drei eine Lanze und fordern alle Menschen auf, ihn sich noch irgendwo anzuschauen, wenn sie ihn noch zu sehen kriegen. Ich befürchte allerdings, der ist längst aus allen möglichen Kinos verschwunden, wenn er überhaupt in einer Stadt gezeigt wurde. Hier in Leipzig ganz versteckt im Cine-Ding gab es eine Möglichkeit, ihn zu sehen. Ich bin Patrick dankbar, der gesagt hat, lauf da unbedingt noch hin, guck dir diesen Film an. Ich hätte ihn sonst wahrscheinlich tatsächlich verpasst und erst auf DVD irgendwann nachholen können.
Hast du gut gemacht, Patrick.
Ja, dazu stehe ich mit meinem Namen.
Wir kommen allmählich zum Ende hier im großen Rückblick auf das Kinojahr 2013 mit einem Film, der auch erst tatsächlich kürzlich zu uns in die Kinos gekommen ist und der so eine Art Kritikerliebling ist, schon seit er in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat und etwas Außergewöhnliches geschafft hat in Cannes. Das gab es noch nie in der Geschichte des Films, dass ein Film gleichzeitig die Goldene Palme für den Regisseur und für die beiden Hauptdarstellerinnen bekommen hat. Völlig zu Recht. Für Blue ist The Warmest Color, der in Wirklichkeit La Vie d'Adèle heißt, Anna.
La Vie d'Adèle, Kapitel 1 und Kapitel 2, oder wie der Franzose auch sagen würde, Chapitre 1 et Chapitre 2, ein Film, der leider, möchte ich fast sagen, in den letzten Wochen um den deutschen Kinostart ein wenig in Verruf gekommen ist, wofür der Regisseur und seine beiden Hauptdarstellerinnen selbst gesorgt haben, indem sie sich mittlerweile voneinander distanziert haben und alles, und das aufgrund der Sexszenen in diesem Film. Es ist eine Liebesgeschichte, eine eigentlich sehr klassische Liebesgeschichte, die dann doch wieder sehr ungewöhnlich ist. Ein junges Mädchen, Adèle, die aus einem relativ proletarischen Elternhaus kommt, in einer mittelgroßen Stadt in Frankreich, verliebt sich eines Tages in eine junge Frau, und die beiden gehen eine Beziehung miteinander ein, und eigentlich sehen wir den beiden beim Verlieben, Lieben und Entlieben zu. Und der Film hat, was sehr ungewöhnlich ist, zwei sehr lange und zwei sehr explizite Sexszenen. Es sind natürlich lesbische Sexszenen, wo man dem Regisseur schon vorgeworfen hat, aufgrund seines männlichen Blicks würde er die beiden Schauspielerinnen vorführen. Das seien alles alte Männerfantasien. Das hätte man so explizit alles gar nicht zeigen müssen. Das rückt den Film alles in ein Licht, in das er nicht gehört, weil er wirklich für mich einer der schönsten und ehrlichsten Liebesfilme der Filmgeschichte ist. Mit seinen 180 Minuten sehr, sehr lang, aber jede dieser Minuten sehenswert, und der mich mit einem Gefühl aus dem Kino entlassen hat, dass ich eigentlich gerne zu Adèle, ähnlich wie bei der Before-Reihe, in ein paar Jahren zurückkehren möchte, weil ich doch irgendwie das Gefühl hatte, dieser Film oder diese Figur ist einfach noch nicht auserzählt.
Wie ging es dir, Patrick? Ähnlich großartige Gefühle für einen Blau ist eine warme Farbe?
Ja, auf jeden Fall. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich will noch vielleicht kurz was sagen zu der medialen Schlammschlacht. Also es gibt keine schlechte PR für so einen Film, und Sex im Kino war immer ein Reizthema. Erinnern wir uns an Werner Herzog und Klaus Kinski. Also so eine Schlachten, die gab es immer. Ich finde das unnötig. Ich weiß auch nicht, was die da geritten hat. Also von sowas sollte man sich schnell distanzieren, vor allem von prüden Kollegen, die Probleme mit Sex im Kino haben. Darüber sollten wir gar nicht erst reden. Das ist ein Bildungsroman in Kinoform, denn ein sehr interessanter, kein Verlauf, Handlungsstrang, sondern wie die Beziehung sich zwischen den beiden Mädchen aufbaut, jungen Frauen aufbaut, hat sehr viel mit klassischem Wissen zu tun. Ja, also Adèle fragt immer die Emma nach Sachen, ne? Die soll ihr in der Schule helfen, in verschiedenen Unterrichtseinheiten. Es gibt so wunderschöne Szenen, wo die beiden unter einem Baum sitzen. Es ist Spätsommer, also es hat sich wirklich sehr eingebrannt. Und Emma erzählt ihr etwas über Sartre und die Philosophie des Existenzialismus. Und darauf sagt Adèle relativ erfrischend, das ist ja so wie bei Bob Marley. Und ich fand das relativ, es ist nicht dumm, was sie sagt, es ist super klug. Denn die Popkultur hat die klassische Kultur aufgesogen. Das ist sehr französisch in diesem Sinne. Das ist ein sehr französischer Bildungsroman. Das hat mir sehr gut gefallen. Man kann sagen, das ist jetzt zu ausgestellt, zu überintellektualisiert. Die Kritik gibt's auch an dem Film. Und das Zweite, was mir sehr gut an diesem Film gefallen hat, er spielt im Hier und Jetzt, im Jahr 2013. Er zeigt uns Jugendliche im Jahr 2013. Da geht die Klasse in einem schwulen Club feiern, wobei nicht alle schwul sind, einfach nur, weil, wie es in dem Film heißt, hier der Aggressionspegel weiter unten ist. Das passiert so in Berlin und so weiter, das it's happening. Und da fand ich es mal sehr erfrischend, einen Film zu sehen, der mir jetzt nicht ausgedacht etwas über Jugendliche erzählt, so wie ich mir als alternder 40-jähriger Regisseur Jugendliche vorstelle und es aus Zeitungen kenne, sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, wirklich so ein Beat getroffen hat von Jugendlichkeit, von heute Leben, im Hier und Jetzt, im Jahr 2013. Und das hat mir an dem Film zum Beispiel sehr viel mehr gefallen als die Sexszene. Ja gut, Mensch, die erkunden sich, die haben sich verliebt, dann zeigen wir das halt so. Und Sex ist ja im Kino immer eine wenn er richtig gezeigt wird, nicht schmutzig, wie Woody Allen sagen würde, sondern die ultimative Form des Dialogs. Denn es ist nur Körper, Körpersprache, Körper, die miteinander in Verbindung treten. Und das macht er sehr schön.
Ja, jeder amerikanische Film hätte ja mit einer Großaufnahme der beiden Gesichter aufgehört und dann hätten wir sie nicht weiter im Bett gesehen und dann gäbe es einen Schnitt und dann am Ende liegen sie sich glücklich in den Armen. Und es ist ein ganz, ganz großes Verdienst, finde ich sogar, dieses Films, dass er gerade bei dieser Art und Weise des Sich-Einander-Erkundens irgendwie so explizit ist, weil das ist ja auch eine Art Coming-of-Age-Geschichte, die wir dort erleben. Ne? Die Adele, die sich überhaupt erst selbst findet. Sie hat ja erstmal eine gescheiterte Beziehung mit einem Mann, mit dem sie irgendwie nicht, wo sie das Gefühl hat, das gibt ihr nichts, das ist irgendwie nicht das Richtige. Ja, auch da sehen wir sie beim Sex, ohne dass es irgendwie etwas in ihr auslöst. Und dann erlebt sie es eben auf eine ganz andere Art und Weise. Ich finde, man kann sehr, sehr viel Großartiges über diesen Film sagen, vor allem über die beiden Hauptdarsteller, die ihn natürlich tragen über die gesamte Strecke. Ich würde trotzdem gerne ein ganz kleines bisschen den Salzstreuer aufmachen wollen, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, bei all dem Großartigen, was man über diesen Film sagen kann, schaut man ein bisschen weg von den Dingen, die man vielleicht auch kritisieren kann an diesem Film. Und ich gehe gar nicht in die Richtung, die ihr jetzt beide schon erwähnt habt, mit dem, was manche Kritiker eingewendet haben. Ich finde ihn im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte des Films, finde ich ihn ein wenig vorhersehbar. Also die Art und Weise, dass das scheitern wird, ist im Prinzip eigentlich schon angelegt von Anfang an, weil die beiden einfach sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und ich habe eigentlich letzten Endes nur darauf gewartet, wann das Ganze auseinanderbrechen wird. Also da überrascht mich der Film im dritten Drittel irgendwie kaum noch. Und ich habe vor allem auch ein Problem ein bisschen mit der Art und Weise, wie die Typen gezeichnet sind in diesem Film. Stellt euch mal ganz kurz vor, das wäre keine lesbische Beziehung, sondern das wäre eine heterosexuelle Beziehung. Ja, dann haben wir eine Frauenfigur, die so ein bisschen in sich gekehrt ist und die sich gern um kleine Kinder kümmert und ansonsten so mit Selbstverwirklichung nicht so viel zu tun hat. Und dann hätten wir einen Mann, der relativ dominant ist beim Sex, der eher sich so künstlerisch versteht, sein Leben selbst in die Hand nimmt. Wenn das eine Mann-Frau-Geschichte gewesen wäre, wir hätten das dem Regisseur um die Ohren geschlagen, weil wir gesagt hätten, das ist so ein prähistorisches Rollenbild, was uns hier verkörpert wird. Bei zwei Frauen sind komischerweise die Mehrheit der Kritiker durchaus bereit, so eine, ja, letzten Endes ja doch wieder total klischeehafte Gegenüberstellung von männlicher Dominanz und von einem weiblichen, sich eher um das Kinder kümmernden Haus, sich im Haus wohlfühlenden Milieu irgendwie so zu akzeptieren. Und auch, ja. Lass mich noch ganz kurz ausreden, Anna, ihr könnt mir gleich ins Genick springen und sagen, ich bin total kleinkariert, aber auch was die Zeichnung der Milieus angeht. Ja, da haben wir die Arbeiterfamilie, die isst gern Spaghetti Bolognese, ja, und hat ansonsten kaum irgendwie Themen, über die man sich weiter unterhält. Und dann haben wir die Künstler und die essen natürlich Scampis und unterhalten sich über Künstler aus den 20er Jahren, die ganz viel bildende Kunst gemacht haben. Sorry, da sitzt der Film auf ganz schön derben Klischees zwischendurch, die wegfallen, die man nicht mehr so wahrnimmt, weil man immer wieder von den beiden großartigen Hauptdarstellern abgeholt wird. Aber man muss es vielleicht einfach auch mal sagen, die Konstellation, in die der Film sich einrichtet, ab ungefähr der Hälfte, würde ich sagen, da steckt er ein wenig in der Falle.
Ja, aber die Beziehung, die scheitert ja nicht am Geschlecht der beiden, sondern eben an den von dir schon angesprochenen Milieus. Und gerade weil die so unterschiedlich sind und Adele lieber Spaghetti isst und bei den Austern, die es bei Emma zu Hause gibt, aufgeschmissen ist, daran scheitert die Beziehung ja.
Ja, aber das sind doch so extrem bewusst gezeichnete Klischees, die irgendwie letzten Endes mit der Wirklichkeit dann auch nicht viel zu tun haben.
Ja, Moment, vielleicht doch mit der französischen Wirklichkeit. Adele hat eine Literaturvorlage, ein Graphic Novel, wie man heute sagt, oder Comic. Ich glaube, diese Gegenüberstellung intellektuelle Künstler, Arbeiterklasse ist schon was sehr Französisches und dass er das mit sehr groben Strichen zeichnet, Abdelatif Kechiche, ein maghrebinischer Regisseur übrigens, kein klassischer französischer Regisseur, der macht das schon sehr geschickt, indem er das Klischee auch für sich selber sprechen lässt, weil ich glaube, es geht wirklich um die Gefühlsregungen, die sich hier verschieben. Ich glaube auch, dass man dem Film keinen Gefallen damit tut, wenn man ihn als queeren Film sieht. Es ist nämlich kein klassischer queerer Film. Es gab auch sehr interessante Diskussionen von lesbischen Kolleginnen, die gesagt haben, ach, der Sex, so funktioniert das gar nicht. Das kann ja sein. Das ist jetzt hier kein... Ja, ich glaube, dieses Milieu, das er gestreift hat, war dann wieder wichtig für die Franzosen, weil da ja gerade die Ehe zwischen homosexuellen Paaren erlaubt worden ist in Frankreich und da auch große Proteste und mit der Goldenen Palme wurde da quasi auch Werbung betrieben, zu Recht, ne? Aber ich glaube, der Film funktioniert vor allem auf einer sehr, sehr klassischen, und da könnte ich die Kritik von Andreas durchaus zu, es ist ein klassischer Erzählfilm, es ist ein Bildungsroman, und der eher, der wirklich diese zwei Milieus gegeneinander treibt, und dass das jetzt zwei Frauen sind, da würde ich dir auch recht geben, ist eher sekundär. Und ich glaube, auch wenn es ein Mann und eine Frau wäre, je nachdem, wie du sie zeichnest und besetzt, würde ich das auch glauben. Oder zwei Männer, das ist mir relativ egal. Aber es geht wirklich um diese Gegenüberstellung zweier Milieus, die sehr viel im Jahr 2013 miteinander zu tun haben. Und dass diese Kluft Spaghetti-Auster, die ja in den 60er Jahren noch was bedeutet hat, dafür ist man auf die Straße gegangen, wie heute für die Homo-Ehe übrigens, oder gegen die Homo-Ehe, je nachdem, wo man steht, noch was bedeutet hat. Und ich glaube, in dieser Frage, ist das noch so weit auseinander, die Spaghetti und die Auster, oder nicht, dass da sehr viel Sprengpotenzial ist, sehr viel Aktualität drin ist. Und das, was ich im Film wirklich ganz hoch anrechne, er spielt im Hier und Jetzt. Es ist ein gegenwärtiger Film, von dem man eigentlich auch nur in der Jetztzeit erzählen kann, weißt du? Und das habe ich ganz selten im Kino. Meistens sehe ich wirklich Kostümfilme, und es ist halt so schwer, mal zu sehen, etwas, was hier sagt, oh, spielt vor deiner Haustür.
Ja, ja, und, ja. Ja, bitte, Anna.
Ich finde, so ein bisschen, also dieses Jahr, die Liebesfilme in diesem Jahr haben mir eins gezeigt, und zwar, die Liebe braucht Zeit auf der Leinwand. Der Film ist 180 Minuten lang. Ich habe dieses Jahr noch einen anderen Liebesfilm gesehen, der auch 180 Minuten lang war, der in Deutschland leider noch nicht ins Kino gekommen ist, aber für mich auf meiner persönlichen Top-Liste wirklich ganz, ganz weit oben steht, The Disappearance of Eleanor Rigby. Erzählt aus zwei Perspektiven, einmal aus seiner Perspektive und einmal aus ihrer Perspektive, jeweils in 90 Minuten. Eine Reihenfolge ist dabei gar nicht festgelegt. Man kann mit ihm anfangen oder mit ihr. James McAvoy und Jessica Chastain spielen hier ein Paar, das sich trennt. Warum die beiden sich getrennt haben, das bleibt total in der Schwebe. Es wird immer nur wieder angedeutet. Man setzt diesen ganzen Film, diese ganze Beziehung wie so ein Puzzle zusammen. Nun ist natürlich Blau ist eine warme Farbe linear erzählt, aber alleine die Szene, in der sie sich trennen oder wo sich dieser erste Bruch andeutet, wo sie im Flur stehen, wo sie gar nicht viel sagen müssen, weil ihre verletzten Gesichter alles sagen, das ist für mich so ein bisschen eins der Bilder des Kinojahres 2013. Einfach weil es auch so toll gespielt ist, von beiden auf den Punkt. Und Adele, Laiendarstellerin, ihre erste große Kinorolle, eine absolute Entdeckung, Lea Seydoux, natürlich schon in Frankreich und mittlerweile international ein Star. Aber diese beiden Gesichter im Flur, im Spiegel, wie sie dastehen und eigentlich wissen, und auch wir in dem Moment wissen, dass die beiden keine Chance mehr haben, das war für mich wirklich so ein Gänsehautmoment.
Ich sag ja gar nichts gegen die Gänsehaut, und ich sag ja gar nichts gegen die emotionale Kraft dieses Films. Ich sage nur, dass die sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht bei der Betrachtung des Films, die dann halt ausblendet, wo die eigentlichen Schwächen dieses Films liegen. Wenn dieser, oder um es anders zu formulieren, wenn dieser Film nicht zwei so großartige Hauptdarstellerinnen gehabt hätte, die das tragen, ja, die auch bereit sind, so viel von sich preiszugeben in diesem Film, ja, bis zur letzten Hautpore, letzten Endes sich bloßzustellen und ihr Innerstes nach außen zu kehren, dann wäre dieser Film, glaube ich, grandios gescheitert. Der hat zwei wirklich exzellente Darstellerin, die das tragen, ja, und der man auch jederzeit bereit ist, das abzukaufen. Ich war nie raus, ich hatte nie das Gefühl, okay, ich glaube euch beiden das jetzt nicht mehr. Selbst wenn ich weiß, wie es mit euch weitergehen wird, selbst wenn ich das schon ahne, als ihr euch das erste Mal unterhaltet, wo ihr beide, wo euch der Weg irgendwie hinführen wird, selbst deswegen bleibe ich trotzdem immer noch dabei. Aber gäbe es die beiden nicht, es gibt sie ja, gäbe es die beiden nicht, würden die Filme, ja, die hängenden Momente in der Dramaturgie na, wahrscheinlich umso viel
besser,
stärker
dass es die beiden gibt. Ja, natürlich. Ne? Also in der natürlich. Hinsicht ist das ein verstecktes Lob von Andreas, denn wir kulinarischen Junkies wissen ja, dass das Salz nämlich den Geschmack eines Gerichts erst richtig rausbringt. Deshalb danke Andreas für dieses Lob für diesen Film, denn er ist wirklich einer der wichtigsten Filme dieses Jahres gewesen. Und vielleicht die ganzen Diskussionen drumherum und jetzt gerade auch hier haben noch gezeigt, dass er so gegenwärtig ist und so viele verschiedene Ecken vorstößt und durchdringt. Man kann sagen, ist er zu alt, ist er zu neu, ist er zu explizit, zu implizit, ist er zu wenig lesbisch, zu viel lesbisch. Also da ist ein Film im Hier und Jetzt und ich finde, jede Zeit hat den Film, den es verdient, und Blau ist eine Wabe ist wohl der Film für unsere Zeit gewesen.
Und man kann das nur noch einmal unterstreichen, auch die politische Ebene macht den Film ganz großartig, dass der eben in Cannes gerade die Goldene Palme zu der Zeit der Debatte um die Homo-Ehe bekommen hat. Du hast es angesprochen, Patrick. Das mag zwar der Regisseur im Nachhinein sagen, das sei Zufall gewesen, und auch die Leute in Cannes auf dem Festival können sich hinstellen und sagen, so etwas ist doch reiner Zufall. Es ist natürlich kein Zufall, dass das genau zu dieser Zeit passiert ist. Und umso wichtiger macht es den Film. Blue is the warmest color, der merkwürdige Titel im Englischen. Ich sage ihn auch immer wieder, weil ich es mir so aufgeschrieben habe. Aber La Vie de Adele ist viel passender, weil es eben den Bildungsroman abbildet, den du angesprochen hast. Ein großartiger Film. Wir sind am Ende des großen Jahresrückblicks 2013, haben zurückgeschaut auf das vergangene Kinojahr, auf 10 Filme, die uns besonders am Herzen lagen, beziehungsweise auf 9 plus den einen, den wir von Ihnen erfragt haben in einer großen Online-Umfrage. Und wie immer am Schluss unseres Jahresrückblicks öffne ich nochmal die kleine Runde, vielleicht Filme, die wir vergessen haben, die man noch hätte nennen sollen, Filme, die megamäßig gefloppt sind, eurer Meinung nach, oder auch, worauf ich auch sehr neugierig bin, Filme, auf die ihr euch 2014 ganz besonders freut. Kais.
Jetzt zeigen alle auf mich, ich muss anfangen. Okay, ich habe gerade schon verzweifelt nach einem Flop gesucht, den man so deklarieren könnte, aber ich entweder habe ich sie alle vergessen oder ich habe dieses Jahr wirklich nur gute Filme gesehen. Aber was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, war, was eine extreme Enttäuschung war, war The Master von Paul Thomas Anderson, hochkarätig besetzt mit Philip Seymour Hoffman.
Patrick, wollen wir vielleicht mit
viel dir lernen, kurz weitermachen? Du musst noch jünger Padawan. Das war nämlich ein sehr toller Film.
War ein brechend langweiliger Drecksfilm.
Nein.
Der einfach ästhetisch langweilig war. Der
70 Millimeter?
Schauspieler,
70 Millimeter.
Wenn du damit nicht umgehen kannst, ist auch 70 Millimeter langweilig. Entschuldigung. Aber ich breche das an dieser Stelle ab, weil sonst diskutieren wir noch 3 Stunden weiter und finden kein Ende. Und sag lieber, worauf ich mich im nächsten Jahr 2014 freue.
Bitte, da sind ein Highlight.
2 Highlights eigentlich, die sehr zusammenhängen. Der Kameramann von Christopher Nolan hat seinen eigenen Film gedreht. Transcendence soll der heißen. Johnny Depp spielt die Hauptrolle. Es geht kann man wie bei allem, wo Christopher Nolan irgendwie mit drin hängt, gar nicht so richtig sagen. Irgendwie ist da Johnny Depp, der sein Bewusstsein in eine Maschine transferiert. Das klingt so ein bisschen nach Der Rasenmähermann auf dem Papier, aber so die ersten Teaser sahen dann schon sehr gut aus. Und direkt damit verbunden ist auch der neue Film von Christopher Nolan, Interstellar, mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle, der mich richtig neugierig gemacht hat, weil wohl an dem Drehbuch irgendwie ein theoretischer Physiker mit beteiligt war, der auch wirklich das geschrieben hat. Und das mal zu sehen, da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Ja, das sind so meine Must-Sees für 2014 jetzt offen.
Ja, das sind ja mit Sicherheit schon 2 der ganz großen Filme, auf die relativ viele Leute warten werden. Anna, hattest du einen Flop 2013?
Ich hatte einen Flop, den ich mich gar nicht zu nennen wage, weil wir die Sendung, glaube ich, sonst noch mehrere Stunden aufbauen müssten, weil ihr mich ja des Gegenteils überzeugen wollt. Ich war dieses Jahr tierisch angenervt und habe nach einer Dreiviertelstunde das Kino verlassen bei Ryan Goslings Start in seine Hände, auch bekannt als Only God Forgives.
Ja. Shame on you.
Ja. Absolut d'accord.
Das er war noch nie so überzeugend, der Ryan Gosling, wie in diesem Film, wo er selbst nicht weiß, was mit ihm passiert.
Nein, jetzt lasst erstmal Anna ausreden.
Verzeihung. 3 Filme, die ich auch noch auf meiner Flop-Liste des Jahres habe, ist die unsägliche Jugendbuchverfilmung Rubinrot, gefolgt von Chronicles, was man eigentlich als 2 Jugendbuchverfilmungen abtun kann, die keiner braucht. Kindsköpfe mit Adam Sandler und Johnny Depp, der Lone Ranger vom Pferd gefallen ist, aber eigentlich so meine größte Enttäuschung des Jahres war Ridley Scotts The Counselor, ein Beispiel dafür, dass 5 große Stars und ein genialer Drehbuchautor noch lange keinen guten Film machen. Cormac McCarthy, der Counselor oder auch der Anwalt, geschrieben hat, Brad Pitt hat mitgespielt, Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz und Cameron Diaz. Ich glaube, erinnern werde ich mich an diesem Film einzig und allein an die Sexszene von Cameron Diaz, in dem sie unten ohne bekleidet, nackt auf der Frontscheibe eines Ferraris rumrutscht.
Und das klingt doch interessant.
Ja. Das Gesicht von Javier Bardem dazu sagt eigentlich alles, denn auch er fühlt sich, glaube ich, nicht sehr wohl in seiner Haut.
Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz einhaken. Mir ist tatsächlich noch ein Flop eingefallen, weil du diese ganzen Jugendbücher erwähnt hast, Anna. Die Verfilmung von The Host von Stephanie Meyer mit Diane Kruger in der Hauptrolle, die es einfach nach weiß Gott wie vielen Jahren in Hollywood immer noch nicht geschafft hat, ihren deutschen Akzent loszuwerden. Dieser Film, eigentlich sollte man gar nicht drüber reden.
Aber ich habe ihn auch gesehen, den habe ich schon vergessen, verdrängt, möchte ich fast sagen.
Ja, also Only God Forgives bin ich sofort d'accord, während die beiden Männer hier mir gegenüber sofort sagen würden, es sei ein toller Film gewesen. Ich glaube, wir haben da einfach ganz unterschiedliche Filme gesehen. Ihr wart in einem anderen Film als wir, anders kann ich mir das nämlich nicht erklären.
Eine albtraumhaften Allegorie auf alles, was uns Angst macht, unter anderem der Erfolg von Ryan Gosling.
Ja, ja.
Und dahingehend war der Film sehr klug. Soll ich mal weitermachen?
Ja, bitte. Dein Flop des Jahres.
Mein Flop des Jahres war das deutsche Kino in seiner Gänze, weil ich war, muss ich sagen, im Nachhinein wirklich von allem richtig enttäuscht, was ich gesehen habe. Wir brauchen mehr Kontinuität im deutschen Kino. Es geht nicht, dass wir uns sehnsüchtig und ausgezehrt von Christian Petzold-Film zu Christian Petzold-Film hangeln. Wir können nicht mehr so eine Dreiphase, also so eine Phasen voller Dürre erwarten. Wir brauchen einfach mal wirklich 2-3 Filme jährlich, wo wir sagen, gut, das können wir guten Gewissens auf so eine Liste setzen. Gab es in diesem Jahr nicht. Möge es im nächsten Jahr besser sein. Das gleiche gilt für einen Animationsfilm, der dieses Jahr grundsätzlich schlecht war. Also auf Hayao Miyazakis Film warte ich ja noch. Der kommt ja an, wobei es auch eine Kontroverse gibt.
Der reiht sich da ein?
Nee, weiß ich nicht. Also ich habe den noch nicht gesehen.
Ich habe ihn schon gesehen.
Ja, aber du fandest ja auch Only God Forgives schlecht. Nee, worauf ich mich aber besonders freue im Jahr 2014 sind alle die Filme, die ich jetzt noch nicht weiß, was ich hier sehen werde. Und den neuen Film der Gebrüder Dardenne, Two Days and One Night mit Marion Cotillard und mit den Gebrüdern selbst im Film. Also darauf freue ich mich schon sehr, weil das sind ja zwei Leute, die wie die Coen-Brüder einen tollen Film nach dem anderen machen. Und das, glaube ich, wird ein richtig toller Film. Hoffe ich jedenfalls.
Mal abwarten. Ich reihe mich ein wenig ein in die Flop-Geschichte. Only God Forgives war bei mir auch, für mich auch ein Mega-Flop, weil er einfach völliger Unsinn war, dass es diesen Film überhaupt jemals gedreht worden ist. The Great Gatsby habe ich vorhin auch schon erwähnt. War für mich einfach auch ein Flop im Vergleich allein schon zum Buch. Und diverse andere Filme könnte man noch dazu rechnen. Ich rede auch lieber über das, worauf ich mich freue. Und da ist ein Film dabei, auf den ich wirklich sehr gespannt bin. Und zwar Noah von Darren Aronofsky.
Ach, Scheiße, gibt's da nicht auch von Ridley Scott irgendwie so einen Bibelfilm, der nochmal die 10 Gebote verfilmt?
Ja, Exodus mit Christian Bale in der Hauptrolle.
Das weiß ich gar nicht.
Kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr.
Ja, bei Ridley Scott bin ich mir ja nicht sicher, ob das was Gutes wird. Aber bei Darren Aronofsky, da habe ich das Gefühl, wenn der sich so eines Themas annimmt, da wird am Ende was bei rauskommen, wo wir alle irgendwie denken, na, mal schauen.
Er geht da doch wieder mit der Brechstange drauf los. Das hat er doch in Black Swan auch gemacht. Also Subtilität ist nicht seine Stärke. Und wenn du nicht subtil bist, dann ist Noah der nächste Propagandafilm für die Tea Party.
Nee, das scheint ein gutes Jahr für die Partei Bibeltreuer Christen zu werden, wenn ich das mal an dieser Stelle
rausgehört. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich persönlich finde, er hat aus Schwanensee einen ganz fantastischen Film gemacht. Da ist überhaupt nichts mit der Brechstange inszeniert.
Das wenn sie da auf der Bühne... Ich will ja jetzt gar nicht... Ich fand das nicht... Also ich fand den Film auch gut, aber ich fand ihn jetzt also sehr, sehr brechstangenlastig.
Wer aus Schwanensee so einen Film macht, der schafft es auch aus der Arche einen großen Film zu machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mal abwarten. Es hat ihn ja noch keiner von uns gesehen. Vielleicht kommt er ja noch.
Zur Berlinale. Aber ich würde auch noch schnell den Film nachschieben, auf den ich mich 2014 ganz besonders freue. Kreis hat schon so ein bisschen kaputt gemacht mit Interstellar natürlich, den ich auch auf meiner Liste hatte. Aber peinlicherweise, ich als großer Spider-Man-Fan freue mich tatsächlich auf The Amazing Spider-Man Teil 2.
Naja, gut. Da freuen sich sicherlich auch sehr, sehr viele drauf.
Und auf den Oscar-Gewinner nächstes Jahr. American Hustler.
Du meinst
Bernie the Slave. American Hustler. Hustle?
American Hustle.
American Hustle, der jetzt ja so gefeiert wird wie sonst was, auf den freuen wir uns natürlich auch.
Er wird in Deutschland American Bullshit heißen, oder?
Ja, wird er.
Sie sehen, wir hatten viel Spaß bei diesem Rückblick auf das Kinojahr 2013 und viel Vorfreude auch auf das kommende Jahr. Ich hoffe, Sie hatten auch ein wenig Spaß in den letzten 3 Stunden hier mit uns zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zugehört haben und wünsche Ihnen wie immer viel Spaß im Kino. Das auch 2014 sage. Vielen Dank, Patrick Wilinski, Kai Sarabi und Anna Wollner. Ihr seid ein tolles Team. Danke euch.
Tschüss, und du bist auch toll.
Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Andreas.
Ciao.